Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 754. Wir blicken zurück auf die Geschichte des WWE Network. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Grunemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo.
Markus, hast du auch ein Kerzchen aufgestellt? Weil seit dem 1. April ist es offline. Das WWE Network ist Geschichte. Wir schauen nur noch auf Netflix. Wir vermissen all die Classics und die schönen Inhalte, die da sind. Wie geht's dir?
Ja, es ist ein bisschen wehmütig ist man natürlich schon. Also wir waren ja noch Deutschland, Österreich, waren noch so ein bisschen das gallische Dorf. Also wir waren ja tatsächlich, wir sind selten wo die Ersten, was Technologie angeht. Aber wir waren jetzt tatsächlich, glaube ich, die Letzten, die noch hier das WWE Network ein paar Monate länger als der Rest der Welt genießen durften. Aber ja, jetzt ist es vorbei. PLEs auf Netflix und ja, der andere Content natürlich in Deutschland ein bisschen wild verteilt über lineares TV, über Streamingdienste. Also wir kommen noch nicht, wir sind ein bisschen das Schlechteste aus beiden Welten. Wir kommen noch nicht in den Genuss von alles ist auf Netflix und wir haben auch nicht mehr sehr vieles von dem, was wir gerne gesehen haben, ist am WWE Network. Und ja, jetzt haben wir gedacht, machen wir doch mal einen kleinen Rückblick und schau mal, was wir eigentlich hatten und was wir wahrscheinlich in der Form so nicht mehr kriegen werden.
Ja, ganz genau. Ne? Wir werden uns jetzt darauf einstellen müssen oder wir haben uns schon darauf eingestellt, dass wir sehr vieles über verschiedenste Kanäle sehen müssen. Wir sehen es jetzt auch, dass YouTube natürlich eine viel stärkere Position in dem WWE-Programm einnimmt. Wir behalten weiter die Weeklies bei Bild Plus. Wir kriegen die PLEs dann eben bei Netflix. Es ist ein bisschen verteilt, also ein bisschen fragmentiert. Ich bin ganz ehrlich, für mich hier als der Mensch, der irgendwie Headlock mal gestartet ist, war auch das WWE Network eine ganz wichtige Geschichte, weil du damals sagen konntest, so, wir haben jetzt alles auf einen Haufen, wir können auch da unsere Formate sehr stark dran orientieren, dass wir da ganz einfach auf so eine Art Bibliothek drauf zurückgreifen. Und weil ja auch Headlock gerade so Classic betont immer wieder mal ist und wir bestimmte Formate haben, die wie beispielsweise Monday Night Watch, die Golden Years, unsere Classic Reviews, die Ruthless Reviews und so weiter und so fort. Da war es eben auch schon echt schön, sowas wie ein WWE Network zu haben, um darüber zu sprechen. Ich weiß auch, dass unsere erste Doku-Review sozusagen war damals zur Dokumentation vom Undertaker. Ne? Also, und das kam auch super an. Genauso wie wir jetzt ja auch zuletzt die McMahon-Doku ja auch besprochen haben. Ne? Aber das war schon echt was Feines. Und Markus, wir wollen deswegen auch noch einmal ein bisschen zurückblicken. Wie fing denn alles an? Wie hat sich's entwickelt? Was sind so ein bisschen die Hintergründe? Da bist du natürlich wie immer hier Gewehr bei Fuß gewesen und hast uns hier alle wichtigen Fakten zusammengetragen. Weil das Interessante ist ja hier vielleicht auch, Markus, dass natürlich das WWE Network so ein ganz großer Punkt in der Wrestling-Historie und gerade in der Vertriebsgeschichte ist. Aber wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, gab es auch zuvor schon verschiedene Promotions, die versucht haben, über das klassische Pay-Per-View-TV-Modell hinaus ihre Shows zu promoten. Wie war das denn? Was sind denn da so ein paar kleine Beispiele?
Ja, also ich glaube, man muss sich da halt zwei Dinge anschauen. Man muss vielleicht mal schauen, was haben so die großen Ligen, also vor allem die WWE, WWF zuvor, auch die WCW. Was haben denn die eigentlich so vor dem Network gemacht mit dem Internet? Und die waren auf jeden Fall, also die WCW war lustigerweise da viel mehr ein Pionier als die WWE oder WWF damals. Also die hatten als erstes eine Webseite, also wirklich eben, kann man sich heute vielleicht auch nicht mehr vorstellen. Jetzt kommt so eine kleine Hauch Technikgeschichte vielleicht noch. Also an die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Es war nicht immer so, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt mal ins Internet. Also das WWE, das gab's, das hat so die Wurzeln Anfang der 90er Jahre gehabt. Was es zu Beginn allerdings gab, das waren sogenannte Online-Dienste. Das heißt, da warst du nicht du warst schon im Internet, aber nicht im World Wide Web, wo du gesagt hast, ich rufe jetzt eine beliebige Webseite auf. Sondern da warst du sozusagen hier Mitglied entweder bei CompuServe oder bei America Online. Und da hatten dann da gab es unterschiedliche Portale. Und da gab es zum Beispiel auch, also die WWF, die war lange nicht im WWW. Die haben, glaube ich, die Webseite erst irgendwann Mitte der 90er dann, oder ich glaube 97 gestartet. Und die hatten da zunächst mal nur einen Auftritt auf AOL. Und die WCW hatte schon früher eine Webseite. Wer übrigens da auch ganz vorne mit dabei war, war die ECW. Also ECW waren so die ersten, die wirklich eine Webseite auch als Marketing-Tool verwendet haben, die auch so ein bisschen Storylines darüber erzählt haben, wo es nicht irgendwie Infos gab. Und die WCW waren auch tatsächlich, und ich habe das wirklich in den 90er Jahren, glaube ich, einmal, damals noch mit der Kreditkarte von meinem Vater, gemacht. Die hatten Audio-Pay-Per-Views. Also die haben hier einzelne House-Shows, sozusagen wie auf einer, ja, wie in einem Livestream, wie in einem Podcast eigentlich.
Wie Watch-Along.
Wie Watch-Along, genau, haben die quasi hier kommentiert. Und ja, also die ersten, die wirklich hier versucht haben, Bewegtbild zu verkaufen, das waren eigentlich Ring of Honor. Da gab es damals Go Fight Live, die haben, glaube ich, 2009 begonnen mit Final Battle, habe ich mir übrigens damals auch gekauft. Und ja, das hat ähnlich gut funktioniert, wie man sich vorstellt, wenn eine kleine Indie-Liga mit beschränktem Budget eine komplett neue Technologie wie Videostreaming verwendet. Also ich war, wie sagt man da, Stockholm-Syndrom, Masochismus. Ich habe es immer wieder versucht. Ich habe mir immer wieder brav die Ring of Honor Pay-Per-Views bestellt und es hat immer gepuffert, geleckt. Gar nicht funktioniert, konntest dich teilweise nicht einloggen. Also es hat Jahre gedauert, bis dieses Internet-Pay-Per-View-Streaming-Modell funktioniert hat. Dann ist irgendwie Dragon Gate USA ist dann gekommen, Evolve ist dann gekommen mit WWN Live. Die waren ja, sind ja dann später auch am Network gelaufen, sind ja schließlich auch von der WWE gekauft worden. Die waren tatsächlich von Anfang an auf dieses Geschäftsmodell als erste ausgerichtet. Also die haben gesagt, von Evolve 1 angefangen, alle unsere Shows kannst du im Internet live streamen oder on demand schauen. Und die WWE war da noch ziemlich hinten nach, weil die hatten ja jahrelang, das war das Geschäftsmodell Pay-Per-View, also gar nicht so sehr Medienrechte. In den 90ern haben die nicht wahnsinnig viel Geld bekommen. Und auch wenn man sich so die hätte man ja alles am WWE-Network schauen können, um da mal den Bogen zu spannen. Superstars Challenge, das waren ja im Prinzip, ja, das waren Dauerwerbesendungen, das waren Jobber-Matches. Da gab's Angles, da gab's Storylines, die dann entweder hier bei den Pay-Per-Views erzählt wurden und vor dem Pay-Per-View hattest du die Matches sozusagen bei den House-Shows. Das heißt, du hast eigentlich die Leute übers Fernsehen bekommen, damit sie zu den House-Shows gehen, dort Geld ausgeben für die Tickets und sich dann nachher den Pay-Per-View kaufen. Das war so jahrzehntelang, 80er, 90er Jahre, war das Geschäftsmodell. Und ja, wissen wir natürlich alle, Pay-Per-View hat natürlich die Hälfte der Einnahmen ist hier an die Kabel- und Satellitenbetreiber geflossen. Das heißt, wenn irgendwie der Pay-Per-View $40 gekostet hat, sind halt bei der WWE so um die $20 angekommen. Der Rest ging halt sozusagen an den Provider. Und ja, das wissen wir auch von der WWE. Die wollten hier sozusagen den Mittelsmann gerne ausschalten. Und dann hat man schon Anfang der 2000er Jahre hatte man mal die Idee, das war dazu, als hier Raw von USA Network zu Spike TV damals, also dann TNN, heute Paramount, gewechselt ist. Da wollten die, oder da gab es die Idee, doch einen eigenen Kabelsender zu kaufen. Da haben die auch mal mit den USA-Leuten gesprochen, wollten den damaligen Sci-Fi Channel hätten sie gerne gekauft gehabt und sozusagen zu einem Wrestling-TV-Sender umgebaut. Und da haben sie damals, sind sie abgeblitzt, hat es geheißen, nein, also den verkaufen wir euch nicht. Und ja, dann haben sie es so eine Zeit lang weiter versucht. Dann gab es irgendwann diesen WWE Classics On Demand. Das war so ein Premium-Kabelsender, den musstest du sozusagen hier extra abonnieren. Da liefen dann schon alte Pay-Per-Views, alte Shows. Das war so ein bisschen der lineare WWE-Network-Vorläufer. Und dann wollte man eigentlich 2012 schon zu WrestleMania auch einen eigenen Sender, also wirklich einen Kabelsender starten. Also man war da noch sehr auf diesem linearen Fernsehmodell, weil Streaming gab es ja auch noch nicht. Also Netflix hat dann irgendwann gestartet. Netflix ja auch ursprünglich als Online-DVD-Verleih, für die auch, die es nicht mehr wissen. Da war das Geschäftsmodell, das war quasi eine Online-Videothek mit physischen Medien. Also da hast du ein Fixgeld im Monat bezahlt und konntest dann, glaube ich, 3 oder 4 DVDs ausleihen. Die hast du mit der Post bekommen, wieder zurückgeschickt, dann konntest du wieder neu haben. Und irgendwann sind die mal in die Streaming-Schiene und gesagt, jetzt versuchen wir das Ganze mal hier übers Internet anzubieten. Da waren dann auch die Bandbreiten entsprechend. Und dann hat auch die WWE, die haben nämlich dann diesen Launch 2012 wieder abgesagt. Und dann hieß es, ja, wir machen jetzt unser eigenes Ding, aber wir machen das jetzt auch übers Internet. Und das war auch zu einer Zeit, 2014, da gab es auch im Streaming noch nicht viel. Da gab es Netflix, ich glaube, es gab Prime Video. Und die ganzen TV-Sender, Disney und wie sie alle heißen, Peacock, HBO, Paramount, die waren alle noch im linearen Fernsehen. Da gab es noch nichts im Streaming. Das heißt, da war die WWE tatsächlich ein Pionier ihrer Zeit.
Das ist halt so interessant, weil ich habe jetzt auch im Hinblick auf den Podcast so drüber nachgedacht, wie habe ich denn 2010, 12, 13, 14, wie habe ich denn da Wrestling konsumiert und wie bin ich da überhaupt drangekommen? Und ich bin da wirklich noch über den ganz traditionellen Weg gegangen. Also ich habe die ganzen Classics, ich habe tonnenweise DVDs, also nicht nur von WWE, sondern auch natürlich von der ECW, die habe ich auch immer noch hier in der Ecke stehen. Die werde ich irgendwann mal für unglaublich viel Geld verkaufen, glaube ich, weil da sind noch die Original-Themes drauf. Ja, da kommt der Sandman noch mit Enter Sandman mit rein. Aber DVDs war natürlich das eine. Und dann weiß ich, dass ich auch nach wie vor, glaube ich, da noch relativ regelmäßig den Tape-Trader, dann schon den DVD-Trader meines Vertrauens gehabt habe, der mir dann immer mal wieder die Weeklies geschickt hat, weil ich keinen Bock auf den deutschen Kommentar gehabt habe. Und ich weiß aber auch, dass ich da schon zum Teil Sachen illegal einfach aus dem Netz gezogen habe, wenn ich ganz ehrlich bin.
Nein, ich kann mich erinnern, und die WWE selber, die hat, bevor es das Network gab, haben die ihre Pay-Per-Views schon per Streaming verkauft, ein paar Jahre lang. Hast das gleiche bezahlt wie im Fernsehen, ich glaube so um die $60. Nur das hat nur innerhalb der USA funktioniert, weil ich weiß noch, ich wollte unbedingt damals, weil mir ist das natürlich furchtbar auf die Nerven gegangen, mit diesen, ja, Internet-Streams, die du dir irgendwo suchen musstest, dann haben die natürlich auch schlechte Qualität gehabt, gebuffert, sind mittendrin ausgefallen, dann musstest du einen neuen Stream suchen. Also so habe ich ein paar Jahre lang so die Pay-Per-Views, die ich wirklich gerne live sehen wollte, habe ich halt irgendwie, nämlich nicht, weil ich jetzt hier Piraterie betreiben wollte unbedingt, sondern weil es einfach keine andere Möglichkeit gab in Europa. Gab es dann über Sky, aber Sky war in meinem Kabelnetz in Österreich hier nicht verfügbar und auch die, also auch als es dann verfügbar war, haben die hier in Österreich nicht die Möglichkeit gehabt, das über Pay-Per-View zu kaufen. Das ging nur, wenn du Satellitenkunde warst, aber durfte ich damals in meiner Wohnung auch nicht haben, eine Satellitenschüssel. Und ich weiß ja noch, ich wollte dann unbedingt mal eine WrestleMania in guter Qualität live sehen und habe dann wirklich versucht, mit Kreditkarte das irgendwie über die USA zu kaufen. Keine Chance, weil da musstest du eine amerikanische Adresse haben, die aber auch irgendwie mit der Kreditkarte überprüft wurde. Und ich habe das dann irgendwann, glaube ich, damals im Observer, also wenn du Observer-Mitglied warst, gibt es ein Forum, das Board. Da habe ich dann mal mein Leid geklagt und dann war also bizarre Geschichte, ich glaube, das war 2012, hat dann wirklich ein Typ gemeint, ja, ist kein Problem, überweis mir die $60 per PayPal und ich checkte das. Also ich kaufe das einfach, das war ein Amerikaner. Und ich habe gedacht, okay, also im schlimmsten Fall schicke ich jetzt gerade $60 an den Fremden. Dachte aber schon, ich schreibe auch für den Observer, der Typ ist dort ein Mitglied, also wenn mich der bescheißt, dann kann ich den seine Mitgliedschaft irgendwie stornieren lassen. Der war aber sehr nett und das hat dann tatsächlich funktioniert. Und ich war dann auch sogar auf einer Watch-Party hab dann mal ein paar Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, wir wollen irgendwie WrestleMania live gucken und schauen wir mal. Und ich habe gesagt, na, ich habe den Pay-Per-View gekauft, also wenn das funktioniert. Und dann sind wir da wirklich, ich glaube, wir waren ziemlich viele, wir waren 15 Leute oder so in einer Wohnung, in einer großen WG. Und ich habe dann damals aus von meinem damaligen Job einen Beamer und alles mitgenommen und war dann so im Zugzwang und war so, puh, da sind jetzt 15 Leute da, die darauf warten, dass wir hier um 2 Uhr früh WrestleMania aufdrehen. Ich hoffe, das klappt auch. Und ja, es hat dann funktioniert. Aber das waren so diese Wild-West-Tage vor dem WWE-Network. Und ab Februar 2014 hast du halt gesagt, ah, heute ist ein Pay-Per-View. Dann drücke ich halt auf den Button und gucke mir den an.
Das ist schon ziemlich geil. Aber man hat auch auf jeden Fall hier aus Europa oder aus Deutschland dann natürlich auch oder Österreich, Schweiz, whatever, hat man natürlich auch wirklich mit großen Augen rübergeschielt. Weil im Endeffekt sowas wie WWE Network, wo halt alles zur Verfügung steht, on demand und so, das war ja ein Traum zur damaligen Zeit. Oder das hat man sich so sehr gewünscht. Und wie du gerade ja schon eingangs angesprochen hast, wir hatten ja noch das Problem, dass es bei uns noch Ewigkeiten, zumindest gefühlte Ewigkeiten, gedauert hat.
Fast 2 Jahre.
Genau, fast 2 Jahre gedauert hat, bis es dann hier rübergekommen ist. Und ich weiß genau, dass ich immer wieder so wirklich so jeden Monat alle Seiten einmal durchgegangen bin quasi, um zu schauen, wann kommt's denn jetzt, was ist denn das, ich will das jetzt endlich auch in Deutschland haben. Aber erstmal muss es ja in den USA an den Start gehen, Markus, und da sind wir ja im Jahr 2014. Wie war denn das damals? Weil wir haben eine ganz, ganz prägnante Werbung auch natürlich gehabt, ne? 999, wir haben es bis heute im Kopf.
Genau, also ich kann damit stolz sagen, ich hatte tatsächlich das WWE Network ab dem 24. Februar 2014. Also ich habe das wirklich mit, und es ging, in Wahrheit ging es aus Europa ganz, ganz leicht, weil ich habe da auch am Anfang natürlich, also ich bin ja, arbeite ja in der IT, also ich kannte ja zumindest alle technischen Möglichkeiten, sich irgendwie als Amerikaner ausgeben zu können im Internet, und bin da mal mit VPN und allem möglichen eingestiegen. Und soweit ich mich erinnere, war das gar nicht notwendig, weil du brauchtest einfach nur eine Kreditkarte. Und du musstest halt eine US-Adresse angeben. Und ich habe mir dann, glaube ich, eine McDonald's-Filiale aus Delaware rausgesucht. Warum Delaware? Weil dort gibt es keine Mehrwertsteuer. Die kam nämlich auf die 999 on top noch drauf. Und habe dann die ersten 2 Jahre sozusagen hier als McDonald's in Delaware mein WWE-Network-Abo bezogen.
Kriminelle Energie bei Markus Gronemann, ich merke das schon.
Ja, also für Wrestling wird man dann schon mal kreativ. Nein, und das war halt sozusagen der große Dealbreaker, weil was man nämlich gemacht hat, und das war wirklich, das war eine Wette, die WWE sozusagen hier eingegangen ist, und die hat sich gelohnt, aber da waren am Anfang sehr viele Leute sehr skeptisch, weil was die gemacht haben, ist, die haben gesagt, wir werfen quasi unser lukratives Pay-Per-View-Business weg. Also wir verkaufen nicht mehr den Pay-Per-View um, ich weiß es jetzt nicht mehr, was es damals waren, $50, $60, $70. Ich glaube, WrestleMania war immer ein bisschen teurer, weil es eine damals ja noch ein Tag sehr, sehr lange Show war, glaube ich, mit 6 oder 7 Stunden teilweise. Aber die haben gesagt, wir verzichten darauf, wir werfen das weg. Wir teilen sozusagen auch nicht mehr mit den Fernsehsendern, mit den Kabelsendern. Also wir nehmen nicht mehr nur $30 ein, aber das Potenzial war da. Du hast für deinen $60 Pay-Per-View, wusstest du, pro Verkauf kriegst du deine $30. Und wenn WrestleMania irgendwie eine Million Buys gehabt hat, dann wusstest du, du hast hier 30 Millionen. Und die WWE hat gesagt, wir machen das jetzt komplett selbst. Also natürlich, die hatten ihre Betriebskosten und alles im Hintergrund, ist ja dann auch nicht wirklich alles übrig geblieben. Aber die haben gesagt, wir verlangen in Zukunft $9.99 im Monat plus Steuern. Ursprünglich der TV-Sender, der Kabel-TV-Sender, den sie geplant hatten, der hätte kosten sollen $14.99 im Monat. Also da sind sie schon mal gesagt, okay, wären natürlich auch ein Teil an die Kabelbetreiber gegangen und haben gesagt, $9.99 im Monat. Und wir spekulieren darauf, dass das die Wrestling-Fans so sehr interessiert und dass so viele Leute anbeißen, dass wir sozusagen über die Masse mehr verdienen als über das klassische Pay-Per-View-Geschäft. Die gab's nach wie vor, ein paar Jahre lang konntest du es auch noch im TV kaufen. Die Pay-Per-Views waren natürlich vor allem interessant für die Leute, die irgendwo gewohnt haben, wo einfach das Internet so schlecht war, dass Streaming nicht funktioniert hat. Aber die haben gesagt, du machst 9,99 im Monat und bekommst dafür auch alle Pay-Per-Views, inklusive WrestleMania. Das war dann auch, glaube ich, die zweite Show oder die zweite WWE Pay-Per-View PLE, den du kaufen konntest. Und sind sozusagen so reingegangen und haben sozusagen hier ihr Pay-Per-View-Business komplett selbst kannibalisiert.
Ja, auch komplett auf den Kopf gestellt, so muss man es auch sagen. Das ist quasi ein Paradigmenwechsel gewesen. Du hast ja gerade eben schon gesagt. Also vorher hatten wir eben diesen starken Fokus auf der einen Seite die Weeklies, auf der anderen Seite dann eben die Pay-Per-Views. Und jetzt dieses Pay-Per-View-Geschäft hat man damit zumindest für die Leute, die das WWE Network abonniert haben, einfach über Bord geworfen. Es gab weiterhin Pay-Per-Views in bestimmten Teilen, einfach wo. Warum auch immer? Warum sollte man sich damals noch ein Pay-Per-View zulegen? Das war ja natürlich dann die Marschroute, die man dahinter vorgegeben hat. Aber Markus, vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen der Blick, was wurde denn da, also wann war der Start genau und was war denn der erste Show? Weil es sollte ja eigentlich WrestleMania 30 sein, de facto war das aber nicht die erste Show, die exklusiv dort gelaufen ist.
Genau, also der Start war 24. Februar 2014. Das war sozusagen, man hat hier zunächst 2012 angepeilt, da gab es sogar auf der WWE-Webseite einen Countdown, der gestartet hat. Den hat man dann irgendwann heimlich still und leise, also der hätte runtergezählt auf den 1. April 2012. Den hat man dann heimlich still und leise, hat man das dann eingestellt. Und ja, ich glaube, die erste Live-Show, die tatsächlich gelaufen ist auf dem Network, das war ein paar Tage nach dem Launch. Und das war sozusagen hier auch der Beginn einer Ära, nämlich die allererste, der allererste NXT-PLE.
Genau, NXT Arrival war das damals. Das ist so ein bisschen so eine schöne Fangfrage, ne? Wenn ihr fragen wollt, was war die erste Show, die auf dem WWE Network gestreamt worden ist, da sagen ganz viele, ah, das war doch eine WrestleMania bestimmt, WrestleMania 30 oder so. Nee, dann sagst du, das war NXT Arrival. Das war damals mit dem Main Event Adrian Neville, also Pac gegen Bo Dallas im Leiter-Match um die NXT Championship. Und sehr viele alte Bekannte, wenn man sich die Show anschaut, ne? Opener war damals Cesaro gegen Sami Zayn. Fantastisches Match, kann ich heute noch empfehlen. Und damit hat man quasi den Startschuss hier gegeben. WrestleMania 30 war dann natürlich einige Wochen später der große Seller. Das war natürlich dann der Punkt, wo man gesagt hat, daraufhin hat man es quasi gehypt und promoted und hat gesagt, ihr könnt jetzt WrestleMania für 999 könnt ihr schauen am 6. April 2014, ne, die große Geschichte von Daniel Bryan dann eben miterleben. Und Markus, da muss man sagen, man hat auch die eigene Messlatte, also die Prognose an sich selbst, die Vorgaben an sich selbst, die hat man ziemlich hochgelegt. Man wollte nämlich dann bis nach WrestleMania 1 Million Abonnenten weltweit haben. Und ich sag mal, das hat nicht so hingehauen.
Nein, das hat nicht so hingehauen. Also man ist dann, ich glaube, man ist dann bei 670.000 ungefähr, ja, gelegen. Das hat sich auch gleich mal negativ auf den Aktienkurs damals ausgewirkt. Also man hat dann doch, ich habe es irgendwo in den Unterlagen stehen, wann man tatsächlich hier das erste Mal 1 Million...
Im Januar 2015.
Genau. Also man hat fast ein Jahr eigentlich gebraucht, um diese Million zu erreichen, nicht so wie bei WrestleMania. Und also man hat sich so ein kleines Schlupfloch noch gehalten, um zu sagen, also zumindest das, was WrestleMania kosten wird. Und ich glaube, das war so ein bisschen fürs erste Jahr die Prognose, weil da haben sie gesagt, WrestleMania kostet $60, die Hälfte davon bekommen wir. Und ganz zu Beginn war es so, da konntest du das Network noch nicht monatlich kündigen. Das heißt, du hast hier dein Abo abgeschlossen und warst aber auf 6 Monate gebunden. Das heißt, du hast zwar deine $10 im Monat bezahlt, aber du musstest die mindestens 6 Monate lang zahlen. Das heißt, sie wussten, jeder, der sozusagen das Network hier abschließt, von dem bekommen wir zumindest diese $60 und nicht nur 10. Also damit wollten wir auch verhindern, Leute melden sich sozusagen vor der WrestleMania an und nachher wieder ab. Und nachdem das dann ja nicht so geklappt hat, wie man wollte mit der Million, hat man das dann irgendwann auch sozusagen diese Bindefrist abgeschafft und dann konntest du hier wirklich monatlich entsprechend abonnieren. Aber das war sozusagen der erste kleine Dämpfer. Und ich habe gesagt, also sehr viele Leute haben gesagt, das ist der Untergang der WWE, das funktioniert nicht, Streaming, wer guckt denn hier Wrestling über den Computer? Das war ja auch noch vor den Zeiten, wo du sowas hattest wie einen Fire TV Stick oder sowas. Also da musstest du ja zumindest noch, ich glaube, es gab schon Apple TV, weil ich bilde mir ein, die Journalisten, man hat das dann damals zur Consumer Electronics Show im Januar 2014, hat man das offiziell announced und ich glaube, dass die Journalisten, die vor Ort waren, da auch Geräte bekommen haben. Aber ich glaube, es war noch nicht, Fire TV Sticks gab's, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob die App von Anfang an verfügbar war. Also es war noch nicht ganz so trivial und bei mir war es auch noch, ich hatte damals noch einen Röhrenfernseher, einen großen 16:9 Röhrenfernseher von meinen Eltern, ein sauschweres Ding, glaube ich.
Ich kenne die auch noch.
60 Kilogramm. Aber das Ding war relativ groß für die damalige Zeit und war halt einfach nicht tot zu kriegen und der hat halt noch super funktioniert und ich habe mir dann tatsächlich, glaube ich, einen PC mit einer TV, mit einer Grafikkarte, die einen TV-Ausgang hatte, habe ich dann da dran gehabt und darüber habe ich dann das WWE-Network einige Jahre lang auch konsumiert. Aber es war noch nicht so easy wie heute, dass du sagst, ich stream das mal vom Handy oder mein Fernseher ist eh schon smart und hat das alles drin oder ich stecke einfach einen Fire TV Stick an. Da haben viele Leute gesagt, also ja, da musst du das am Computer gucken, wer will denn das? Ich will ja das mit Leuten am Fernseher sehen. Die $10, das kann sich nie rechnen. Also da gab es sehr, sehr viel Skepsis und in den ersten Jahren, als man auch noch nicht diese Zahlen erreicht hat, die man eigentlich erreichen wollte, sah so aus, als ob das jetzt nicht, als ob das möglicherweise, also das, sagen wir so, das hätte auch schief gehen können.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass der internationale Rollout, der erfolgte ja auch eher so Schritt für Schritt. Also wir haben gerade Deutschland, Österreich, Schweiz schon angesprochen, was halt sehr lang gedauert hat. Aber selbst auf so einem großen Markt wie zum Beispiel Großbritannien hat es ja gedauert. Also es war auch nicht so, dass das quasi zeitgleich vor WrestleMania losging mit NXT Arrival, sondern es hat sogar auch noch bis Anfang 2015 gebraucht. Und das sind ja gerade die großen Wrestling-verrückten Märkte. Aber Markus, war man damals vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch? Weil wenn man sich zum Beispiel auch anschaut hier, April 2014 hatte man 667.000 Abonnenten und dann im Oktober nur 731.000 Abonnenten. Also es ist auch innerhalb von 4, 5, 6 Monaten hat man quasi nur ein ganz minimales Wachstum von noch nicht mal 10%. Hat man sich da selbst überschätzt auch einfach oder war man da zu weit voraus sozusagen, was die Strukturen angeht? Wie siehst du das?
Naja, ich glaube, man hat vor allem, da haben wahrscheinlich Leute mal im Februar, März, also gerade vor WrestleMania wahrscheinlich sich das Ganze geholt. Und haben dann vielleicht aber auch, da war noch diese 6 Monate Bindefrist gekündigt. Und ich glaube, gerade diese 6 Monate Bindefrist hat sehr viele Leute abgeschreckt, die vielleicht gesagt haben, ich weiß nicht, dann funktioniert das vielleicht nicht. Also ich glaube, es gab so eine Woche Gratis-Trial. Aber es haben wohl, also es ist nicht so, dass alle, die zu Beginn das abgeschlossen haben, auch dabei geblieben sind. Da sind dann natürlich ein paar dazugekommen, aber da gab es sicherlich eine gewisse Fluktuation, weil ich glaube nicht, dass jetzt von Februar bis oder dann von August bis Oktober hier irgendwie nur die 30.000 neuen dazugekommen sind. Und ja, also man darf das nicht vergessen. 2014, man war da doch ein bisschen ein Pionier. Also auch Netflix war da noch nicht so verbreitet und so dieses Thema Streaming. Ich gucke Dinge übers Internet mit dem Fernseher, mit allem, was ich jetzt gesagt habe. Wie bekomme ich das dort überhaupt hin? Ich glaube, das hat damals noch viele Leute abgeschreckt. Also heute die großen Mediendienste sagen so, natürlich, ich brauche einen Streamingdienst und natürlich, ich bediene damit alle Plattformen und das skaliert, das funktioniert und ich rufe dort meinen Preis irgendwo zwischen 10 und 20 Dollar im Monat ab und dann kaufen die Leute das schon. Da reden wir, auch wenn es jetzt erst 12 Jahre her ist, doch von einer Zeit, da war das noch nicht so üblich und ich glaube, man war tatsächlich, das ist auf der einen Seite gut, seiner Zeit voraus, auf der anderen Seite war man tatsächlich ein bisschen, also war da wirklich, das Wrestling, was ja sonst ist eine lustige Geschichte. Also die Wrestler selbst, wenn du die anguckst, die haben ja in den 90ern noch ausgesehen wie aus den 80ern oder teilweise aus den 70ern. Da waren wir gesellschaftlich immer ein bisschen hinten nach. Aber was jetzt hier neue Technologien und Vertriebswege bedeutet, da war Wrestling eigentlich immer, lustigerweise Wrestling und Pornografie waren so die zwei, die da ganz vorne dabei waren. Also da gab es Kaufkassetten, da gab es VHS, die waren, Wrestling vor allem war sehr, sehr früh im Fernsehen, schon ab den 50er Jahren war eigentlich eins der ersten Produkte, die auch im Fernsehen waren und war auch eins der ersten Produkte, die dann, wir haben es gesehen, 2009 mit dem Livestreaming im Indie-Bereich, die tatsächlich gesagt haben, da gibt's was Neues, DVDs übrigens auch, war man auch relativ früh schon mit dabei, auch als Vertriebsmodell, auch hier wieder die Indies, noch vor der WWE eigentlich. Und ja, man hat halt gesagt, da gibt's eine neue, das ist die alte Wrestler-Mentalität, da gibt's eine neue Möglichkeit, den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Lass uns das mal versuchen, ob das nicht funktioniert.
Wobei ich sagen muss, also das WWE Network war halt damals schon echt ein sehr, sehr guter Deal, ne? Also für den Preis und vor allem auch an Betracht dessen, was da halt an Content drin gesteckt ist. Allein dadurch, dass du halt eben so viele alte Shows gehabt hast. Es wurde immer mehr aktualisiert. Ich weiß aber auch, Markus, die größte Diskussion, die es damals immer gegeben hat und der größte Fehler, den man damals gemacht hat, war immer der Glaube daran, dass man dann auch die Weeklies live gucken konnte. Weißt du noch, was da immer in den Online-Foren für Diskussionen aufkam? Und jedes Mal, sobald jemand abgeschlossen hatte, war eigentlich in 3 von 5 Fällen kam dann die Frage, ich wollte gerade Raw live schauen, aber das war ja gar nicht dabei. Das ist ja gar nicht da, sondern nur das, was vor 4 Wochen alt ist. Wann kommt denn die aktuelle Folge Raw raus? Das ist ja auch nochmal so ein bisschen einer von den Problemfeldern gewesen, weil natürlich WWE sagt nicht, wir haben das nicht an Bord. Sie sagen natürlich, ihr habt das Archiv, aber ihr sagt nicht explizit, live schauen könnt ihr nicht. Das war so einer von den Punkten, die so ein kleiner Minuspunkt dabei gewesen sind, weil WWE da eben doch noch die Medienrechte anderweitig verkauft hat.
Genau, also das waren so die Leute und auch wenn man sich an die Zeit damals zurückdenkt, also die schon Netflix hatten, da warst du halt gewohnt, weil es ja sonst nichts gab, du hast auf Netflix de facto alles bekommen. Also alles, was irgendwie von den unterschiedlichsten TV-Sendern, ganz egal, weil die hatten ja selbst noch keine Streaming-Angebote. Und das haben sich die Leute halt auch bei der WWE erwartet und du hast eben die Pay-Per-Views live bekommen. Aber die TV-Rechte, die lagen halt damals, wer war's denn? Es war USA Network, war es auf jeden Fall hier mit Raw. Und damit die hier, weil ich glaube, das lief dann teilweise auf Hulu, also da Hulu war sozusagen hier, du hattest Netflix, Netflix war sozusagen hier der eigenständige Streaming-Anbieter. Und die großen TV-Sender oder die meisten der großen TV-Sender in den USA, die haben sich damals zu Hulu zusammengeschlossen. Und auf Hulu hast du sozusagen hier, ja, Sendungen aus dem linearen TV am nächsten Tag per Streaming haben können. Und damals auch noch von fast allen großen Sendern. Das heißt, die diversen Serien und diese ganzen Geschichten konntest du alles auf Hulu schauen. Und eben auch die WWE-Shows liefen da lange Zeit auf Hulu ab dem nächsten Tag. Das heißt, die Medienrechte waren vergeben und deswegen war sozusagen der Kompromiss hier, Raw und SmackDown, die kommen erst nach 4 Wochen ins Archiv. Das heißt, du konntest alles gucken, was älter als 4 Wochen waren, aber eben nicht live. Und das war halt sozusagen, und die TV-Rechte, also statt dass man das hier, da war man ja auch noch nicht auf unterschiedliche Märkte ausgelegt. Also man hat mal offiziell in den USA gestartet und das hat man sich auch nie irgendwie angetan, zu sagen, haben wir hier irgendwo einen Markt, wo die Medienrechte anders liegen, wo man Raw auch live zeigen könnte. Also Raw und SmackDown sind nie live am WWE Network gelaufen.
Genau. Vielleicht sollen wir nochmal so einen kleinen Blick auf die technische Seite werfen von diesem ganzen Ding, weil das ist ja auch wiederum ganz interessant, weil man muss natürlich auch erstmal eine Basis schaffen, eine technische Basis, damit du überhaupt sowas wie ein WWE Network haben kannst. Und ich muss auch sagen, ich habe fast nie Probleme mit dem Network gehabt. Das lief eigentlich immer stabil. Ich weiß, es gab hier und da mal kleinere Ausfälle, aber nie wirklich was Gravierendes. Und da hat man sich ja auch damals, wie soll man sagen, Know-how aus dem Sportbereich geholt hier fast schon, oder? Also von der Major League Baseball damals, Markus.
Ja, das war sehr interessant eigentlich, weil jetzt haben wir natürlich davon gesprochen, Ring of Honor, Go Fight Live und so, das waren ja irgendwelche kleinen Firmen, die hatten irgendwo einen Server stehen und haben da versucht, darüber die ganze Welt zu bespielen. Und das hat natürlich, das hat schon ein paar tausend Streams ist das gescheitert. Und jetzt hat man bei der WWE natürlich, also die wollten ja explizit diese Millionengrenze gleich zu Beginn knacken. Das heißt, du hast natürlich, auch wenn es jetzt einmal für die USA waren, aber auch die USA ist geografisch sehr, sehr groß, du brauchst hier natürlich einen Medienpartner oder einen Technologiepartner, der das auch stemmen kann, weil du willst natürlich auf keinen Fall diese Schlagzeilen haben, so WrestleMania, 1 Million Leute haben sich das oder hätten sich das vielleicht gekauft und die sitzen dann vor dem dunklen Bildschirm oder gucken hier irgendwie Daumenkino, weil das Ding nicht funktioniert. Und jetzt gab es hier in den USA von Major League Baseball gegründet, also sozusagen von der Baseballliga, MLB Advanced Media. Die haben das schon für den Baseballbereich und auch für ein paar andere Sportarten aufgebaut. Das heißt, das ist sozusagen auch aus der Not heraus entstanden. Die haben gesagt, wir wollen unsere Baseballspiele auch übers Internet gegen Gebühr verfügbar machen, also zumindest die, wo wir die Rechte nicht regional vergeben haben. Und die haben sich eigentlich diese Technologie aufgebaut und die haben natürlich dann ab einem gewissen Reifegrad, hat diese Firma gesagt, wir bieten das jetzt auch für andere an. Und da ist man mit der WWE natürlich entsprechend in Verhandlungen gegangen und das war in den ersten 5 Jahren der Technologiepartner, die das wirklich entsprechend aufgebaut haben. Also vielleicht so ein bisschen zum technischen Hintergrund. Du brauchst nämlich zum Beispiel regional, das nennt sich Content Delivery Network, du brauchst regional sozusagen hier Rechenzentren, die das Ganze in der Region ausspielen. Also du willst hier nicht von einem Punkt die ganzen USA oder die ganze Welt bedienen. Das ist auch so, was im Internet und auch im Videostreaming-Bereich heute gang und gäbe ist. Du hast halt zum Beispiel jetzt hier für Österreich hast du vielleicht ein Rechenzentrum in Wien, für den Bereich, weiß ich nicht, Nordrhein-Westfalen hast du vielleicht irgendwo in Düsseldorf oder in Köln ein Rechenzentrum. Und da bedienst du sozusagen die Internetanfragen aus der Region, die müssen sich sozusagen hier nur bis zum nächsten Knotenpunkt bewegen. Der bekommt das natürlich zentral, dieses Signal, und dupliziert das sozusagen dann in die Welt hinaus. Das ist sozusagen so eine Art, ja, Verstärker, wenn du willst, für die Regionen. Und das hatten die damals. Und jetzt wird es nämlich wirklich interessant. Jetzt haben wir vorhin kurz erwähnt, Disney hatte ja damals noch keinen Streamingdienst. Aus dem MLB Advanced Media hat sich dann BAMTech entwickelt. Und BAMTech wurde schließlich von Disney übernommen und hat sozusagen das technologische Rückgrat auch für Disney Plus später dann oder auch heute noch gebildet. Und jetzt hat die WWE dann natürlich gesagt, naja, jetzt ist das hier zu Disney gewandert, also wer weiß, wie lange die das überhaupt noch anbieten, oder ja, wir kennen alle Disney, die wollen auch Geld verdienen. Ach, vielleicht werden auch die Betriebskosten entsprechend hier steigen. Wir wollten ja eigentlich weg davon, dass wir jetzt irgendwie wahnsinnig viel mit anderen teilen. Und jetzt haben die gesagt, gucken wir uns doch mal am Markt um, wen gibt's denn sonst noch? Und ich habe mir das auch immer gedacht, also als IT- und technologieaffiner Mensch habe ich natürlich auch so ein bisschen immer geschaut, was gibt's denn da noch so am Markt? Wer ist denn noch in diesem Videostreaming-Bereich global unterwegs? Und da gab's die Firma New Lion. Die haben, das war auch ganz interessant, 2 Monate vor dem WWE Network hat auch UFC einen Streaming-Dienst gestartet, nämlich den UFC Fight Pass. Darüber, und die waren damals auch schon der WWE voraus, weil es war überhaupt kein Problem für mich, damals UFC Pay-Per-Views live zu kaufen in Europa. Da habe ich sozusagen den Internet-Pay-Per-View gekauft mit meiner europäischen Kreditkarte, konnte den problemlos live gucken. Da habe ich mir die ganzen Brock Lesnar-Kämpfe und so weiter damals auch schon Jahre vor dem WWE-Network angeguckt. Und die hat noch immer Top-Streaming-Qualität. Das hat immer alles super funktioniert. Und New Lion ist dann schließlich aufgegangen bei einer Firma, die wir auch mittlerweile kennen, nämlich bei Endeavor Media. Und 2019 hat man dann sozusagen den Technologiepartner gewechselt und ist hier von BAMTech zu dann schon Endeavor Media gewechselt. Das heißt, das war auch so die erste geschäftliche Verflechtung mit Endeavor. Also die haben sowieso auch die Medienrechte und so weiter schon im Hintergrund verhandelt seit Jahren. Und haben jetzt gesagt, guck mal, wir haben hier auch ein Streaming, sozusagen eine Streaming-Infrastruktur. Und dann gab es hier 2019 den Relaunch, der ja auch ein bisschen umstritten war. Da haben sich auch Leute teilweise aufgeregt. Nicht der ganze Content transferiert worden. Allerdings hat man dann auch schon Full HD angeboten. Also man hat dann erstmals auch 1080p gestreamt. Zuvor war es nur 27p. Und hat halt auch die ganze Technologie, die ganze Webseite, das ganze Service ein bisschen umgebaut. Aber da interessant, man ist sozusagen hier zum Streaming-Partner von UFC und zu Endeavor gewechselt. Ja, 5 Jahre, bevor man dann schließlich mit denen oder so mit dem Mutterkonzern fusioniert ist. Und Endeavor Media ist ja zum Beispiel auch die Firma, die heute auch den TNA-Streaming-Dienst, TNA Plus, betreibt. Und von daher kommt auch diese TNA-Zusammenarbeit, weil man gesagt hat, bei TKO jetzt arbeiten wir mit denen sozusagen eh schon im Content-Bereich zusammen. Wollen wir mit denen nicht sozusagen hier auch die Wrestling-Produkte ein bisschen zusammenführen? Also so ein bisschen ein kleiner Technologie-Exkurs in diese Richtung.
Ja, vor allem, finde ich, merkt man da eben, wie klein in Anführungsstrichen der Markt ist. Ne? Weil im Endeffekt dieselben Namen, die damals eine Rolle gespielt haben, spielen heutzutage eben auch noch einen Namen und haben sich da eben sozusagen schon auf dem Markt breit gemacht. Ich habe auch drüber nachgedacht, weißt du noch was? Also erstmal muss man jetzt mal sagen, für uns hat es ja sehr lange gebraucht, bis es dann hier nach Deutschland gekommen ist. Wir haben es gerade eben schon kurz angesprochen, fast 2 Jahre. Dann war es letztlich am 5. Januar 2016 soweit. Und ich habe da wirklich Ewigkeiten drauf gewartet. Weil du hast gerade angesprochen, du hast das mit VPN und allem drum und dran probiert. Ich habe das nicht gemacht, muss man hier ganz klar sagen, sondern ich habe geduldig gewartet und habe mir Sachen illegal aus dem Internet runtergeladen. Aber davon mal abgesehen, weißt du noch, was so das Erste gewesen ist, was du damals angeklickt hast, als du dann die Fülle des WWE-Networks erblickt hast?
Ich weiß es tatsächlich noch. Ich war an dem Tag, ich weiß gar nicht mehr warum, war ich krank oder war ich im Homeoffice, wobei ich hatte damals noch gar kein wirkliches Homeoffice, aber ich weiß, ich war an dem Tag auf jeden Fall zu Hause. Vielleicht habe ich ihn mir auch extra dafür freigenommen, das weiß ich nicht mehr. Und ja, also es hat dann, nachdem das überraschend schnell und gut funktioniert hat, also vielleicht habe ich mir auch deswegen freigenommen, weil ich dachte, ich muss dann einen Tag lang irgendwie mit der WWE drum kämpfen und ringen, irgendwie diesen Service, für diesen Service Geld bezahlen zu dürfen. Es ist mir dann aber relativ schnell gelungen, und was damals auch war, da gab es sozusagen einen Livestream. Also es gab immer, du konntest dir natürlich alles auswählen, aber es gab auch immer sozusagen einen 24/7 Livestream, wo halt diverse Dinge live gelaufen sind, halt dann eben auch die Pay-Per-Views. Und da hat man tatsächlich begonnen, glaube ich, also das erste war wirklich die erste Ausgabe von Raw vom Januar 1993. Die lief da, ich glaube, die habe ich mir tatsächlich, sobald das Ding gelaufen ist, habe ich das einfach mal laufen lassen und habe mich wirklich wie ein kleines Kind auf die Couch gesetzt und habe mich berieseln lassen von dieser ersten, nicht wahnsinnig guten Raw-Episode. Main Event übrigens damals Undertaker gegen Damien Demento. Mhm. Und ich glaube, ein Max Moon-Match war dabei und ich glaube, ein Yokozuna-Squash. Und dann habe ich tatsächlich mal geguckt, was gibt's denn da alles? Und da gab es natürlich die ganzen Pay-Per-Views, da kannte ich die meisten schon. Und man hat aber auch, was es damals auch gab, waren so ganze House-Shows, die teilweise auf Primetime-Wrestling und so damals in den 80ern, 90ern gelaufen sind. Und ich glaube, das Erste, was ich mir da tatsächlich angeschaut habe, weil das war so das Erste, wo ich mir gedacht habe, das habe ich überhaupt noch nie gesehen, weil so WrestleMania 1, 2, 3, ja, das kannte man. Dann habe ich mir, glaube ich, wirklich irgend so eine House-Show vom Madison Square Garden von 1991. Das war so auch ziemlich die Zeit, als ich begonnen habe zu schauen und habe mir dann irgendwelche Barbarian-Matches und Ric Flair gegen, weiß es nicht, Ric Flair gegen Shawn Michaels oder sowas. Das war, glaube ich, so die erste vollwertige Show, die ich mir angeguckt habe. Und dann habe ich, glaube ich, auch schon die NXT lief ja schon seit 2012 sozusagen als eigenständige Show, aber halt nur regional in den USA. Und da habe ich dann, dadurch, dass sie dann NXT sozusagen hier im Network gepusht haben, das ist ja auch tatsächlich bis, das darf man auch nicht vergessen, bis 2019, also bis die sozusagen ins lineare Fernsehen gewechselt sind, als Gegengewicht oder als Versuch irgendwie AEW den Wind aus den Segeln zu nehmen, ist ja NXT als WWE Network exklusive Show gelaufen. Und ich glaube, ich habe mir tatsächlich mal so ein paar alte oder erste Folgen aus den ersten NXT-Jahren angeguckt auch.
Okay, witzig. Weil ganz andere Herangehensweise als bei mir. Ich habe mir halt wirklich erstmal diese ganzen Dokus angeschaut, die da gewesen sind. Und da vor allem, ich glaube, das Erste, was ich gesehen habe, war auf jeden Fall diese Monday Night War Doku, die ja auch über, ich weiß gar nicht, 8 Folgen, 10 Folgen oder sowas geht. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber das war, glaube ich, somit das Erste. Ich fand diese ganzen Interviews und Specials, die es da gegeben hat, fand ich mega geil. NXT habe ich super spät entdeckt. Bin ich ganz ehrlich, weil ich weiß nicht genau wieso, aber das habe ich erst so im Nachhinein erfahren, sondern ich habe erstmal mich so in diese Doku-Geschichten da reingewühlt und später kamen dann auch ganz viele von diesen alten DVDs noch mit dazu, die sie quasi damit aufgenommen haben.
Genau, also die ganzen Dokus von den DVDs genau. Vor allem, also die ganzen, die ja immer sehr, sehr gut waren. Also ich habe da nicht, ich war nicht so der große DVD-Käufer, aber ich hatte ein paar, so die Bret Hart-Doku zum Beispiel habe ich mir gekauft und die Dokus waren ja immer absolut fantastisch und das war natürlich sehr cool, weil die Matches oder viele von den Matches kannte man natürlich schon, aber die ganzen oder fast alle von diesen Dokus, von diesen DVDs waren da auch mit dabei. Und weil du jetzt gesagt hast noch, du hast das weiterhin aus dem Internet runtergeladen, das war natürlich auch für diese Schiene, das darf man auch nicht vergessen, weil es haben natürlich sehr schnell Leute auch irgendwie geschaut, okay, wie kann ich denn das Zeug sozusagen hier lokal archivieren? Und dann war es nur noch ein kleiner Schritt zu, jetzt habe ich es hier lokal archiviert, wie teile ich es denn mit dem Rest der Welt? Vielleicht auch mit denen, die einfach das WWE-Network noch nicht kaufen können, obwohl sie es vielleicht wollen, weil sie halt einfach die technisch nicht so, ja, nicht so bewandert waren, das irgendwie mitzubekommen, dass du einen McDonald's in Delaware am besten als Adresse angibst. Und dann sind natürlich sehr schnell, ist plötzlich sehr viel Content, der im WWE-Network war, auch in sehr guter Qualität außerhalb des WWE-Networks, also wenn du wusstest sozusagen, wo du nachgucken musst, aufgetaucht. Das heißt, auch so indirekt ein bisschen die Piraterie-Szene hat auf jeden Fall davon profitiert.
Das stimmt. Sollen wir nochmal so einen kleinen Blick auf die Abo-Zahlen werfen? Weil ich finde das auch ganz interessant, weil wir haben es gerade angesprochen, Anfang hat so ein bisschen gedauert, bis es da losgetreten worden ist. Und dann hat man den Peak, also die Spitze, hat man dann ja 2018 erreicht, damals mit 1,8 Millionen Bezahlten und insgesamt dann 2,1 Millionen Abonnenten. Damals gab es, meine ich, war das diese Gratis-Monatszeit, wo wenn du den ersten Monat?
Genau, man hat dann irgendwann begonnen und man hat das dann ein bisschen forciert, auch mit dem Relaunch 2019, aber es gab schon vorher, da konntest du quasi auch gratis, also einen Account musstest du anlegen, aber musstest nicht bezahlen. Und da hat man dann teilweise die Videoinhalte, die man davor auf der WWE-Seite, eigentlich auf wwe.com hatte, das war noch so, bevor man ganz groß in diese YouTube-Schiene auch eingestiegen ist, und gewisse ausgewählte, das war so ein bisschen der Appetizer. Also schau mal, du bekommst hier ein bisschen was gratis, weiß nicht mal, eine Raw oder ein paar von den Dokus. Und dann hatte man hier sozusagen, das war natürlich auch ein bisschen für die eigenen Börsennews geschönt, weil dann konnte man halt sagen, hier, wir haben hier 2,1 Millionen Mitglieder oder Abonnenten beim WWE Network und von den 2,1 bezahlen halt 1,8 Millionen auch was dafür. Ja. Genau, also hat sich da, du hast gesagt, da 1,8 Millionen waren es im April 2018. Und dann ist es aber nach, also das war hier zu WrestleMania, ich weiß gar nicht, 2018 war es, glaube ich, 34. Und dann ist man aber auf 1,6, auf 1,5, das war dann auch schon Pandemiezeit. Pandemie hat vielleicht ein bisschen auch geholfen, weil die Leute gesagt haben, sitze ich eh nur zu Hause, dann kann ich auch Wrestling gucken. Aber so 1,5 Millionen waren dann so die letzten Zahlen, weil da kommen wir vielleicht dann auch schon zur Weiterentwicklung des WWE-Networks. Mit Januar 2021 hat man nämlich in den USA schon wieder gesagt, so, es waren schöne 7 Jahre mit euch, aber das WWE-Network in den USA wird wieder eingestellt. Warum? Wir haben nämlich den ganzen Content an NBC Universal verkauft und die Inhalte vom WWE-Network, die gibt's dann ab März, also sozusagen vor WrestleMania im Jahr 2021, gibt's das Ganze hier auf Peacock. Also WWE-Network gibt's nicht mehr. Holt euch doch alle ein Peacock-Abo und guckt das Zeug dort.
Ja. Hat viel Geld gegeben, hat mehr gegeben als die 9,99 pro Abonnenten, muss man hier an der Stelle sagen. Und hat man dann gemerkt, okay, vielleicht kann man auf anderen Wege heutzutage einfach mehr Geld verdienen als über ein Network. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wo man dann vielleicht in einem sich verändernden Medienumfeld eben gemerkt hat, dass so schön das eben ist, so einen eigenen Streamingdienst zu haben. Das haben ja auch andere Wrestling-Promotions nachgemacht. Ne? Also WXW Now ist da so ein Beispiel aus Deutschland, wie es ja da gelaufen ist, die ja Vimeo damals als Plattform genommen haben, was ziemlich grauenvoll gewesen ist, wenn man ehrlich ist, so von der Handhabung her. Aber trotzdem hat man das ja damals auch probiert. Man hätte es auch nicht anderweitig verkaufen können. Aber natürlich mit einer Marke wie WWE hat man da eben dann viel, viel mehr Geld damit verdienen können, als mal, wenn man das selbst vermarktet, Markus. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sich die Medienbranche da so entwickelt hatte, dass eben das Geld tatsächlich in den Medienrechten quasi liegt und man darüber das große Geld verdienen kann.
Na, vor allem, du hast einen riesen Vorteil. Du musst eben die ganze, du hast die Betriebskosten nicht mehr.
Das stimmt, also
Natürlich, die hatten massig Leute zu Beginn, darf man auch nicht vergessen. Das musste ja alles mal digitalisiert werden. Also der Großteil dieses Archivs und auch das, man hat ja, da haben wir noch gar nicht so wirklich, da werden wir jetzt vielleicht gleich noch kurz drüber sprechen, was es da sonst noch alles gab. Man hat ja über Jahre auch Archive von anderen Promotions gekauft. Also
stimmt,
das WCW-Archiv und das ECW-Archiv hat man damals mit den, also WCW hat man ja sozusagen das ganze Ding gekauft. Bei ECW hat man sozusagen hier aus dem, was war das da, Bankruptcy gehört, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, da, wo du quasi, ja, wenn eine Firma pleite geht, wo das Zeug dann landet, hat man die ECW-Rechte, also die ECW-Medienrechte und Trademarks rausgekauft. Aber man hat ja hier im Laufe der Jahre, man hat AWA übernommen, man hat Stampede-Content übernommen, man hat World Class aus Texas übernommen. Also da gab es ein großes Archiv und da gab es natürlich diese DVDs, da hat man mal das Ganze ein bisschen erst verwertet. Mit South Wrestling zum Beispiel war auch sowas. Mhm. Und da hat man mal alles zusammengekauft. Ich glaube einfach damals noch, ohne genau zu wissen, was man jetzt im Detail damit machen will. Da ist es halt dann, da gab es dann diesen Classics on Demand Kanal, wo einiges davon erstmalig gelaufen ist, halt im linearen Fernsehen. Und dann mit dem Network hat man natürlich gesagt, naja, das kann man ja den Leuten zur Verfügung stellen. Nur da hast du natürlich mal wahnsinnige Startup-Kosten, das alles zu digitalisieren, zu sichten, zu kategorisieren, zu katalogisieren. Also wo ist das überhaupt? Musst das mal gucken, dass du das in bestmöglicher Qualität hinkriegst. Da gibt es ja bis heute noch Shows, wo steht quasi, ja, da fehlt uns ein Tape oder da war irgendwas kaputt. Da können wir nur Teile aus dieser Show zeigen. Und dann musst du das Ganze natürlich technisch betreiben, den ganzen Support machen. Dann ruft dich irgendein Typ aus Iowa an, der sagt, auf meinem Fernseher funktioniert das aber nicht. Jetzt muss mir jemand helfen. Das lagerst du natürlich alles aus, wenn du zu einem anderen Anbieter gehst. Und auch da hat man relativ früh ja schon, also Peacock war zwar in den USA sozusagen der Weg, wie man dorthin gegangen ist. In Kanada hat man das aber schon im Sommer nach dem Launch gemacht. Also in Kanada gab es das WWE-Network zu Beginn auch nicht. War lustig, weil so ein bisschen Nordamerika ist ja doch ein Markt. Die konnten aber kein WWE-Network gucken, mussten auch die Pay-Per-Views weiterhin noch monatlich kaufen. Und dann hat man hier auch mit einem Kabelanbieter wieder, mit Rogers Communications, hat man hier einen Vertrag präsentiert, einen 10-Jahres-Vertrag sogar, wo man gesagt hat, ja, in Kanada können die auch jetzt das WWE-Network nutzen, aber nicht als eigenständigen Dienst, sondern wir haben hier einen Deal mit dem Kabelanbieter und der integriert diesen Content in seinen eigenen, ja, die hatten auch schon so einen On-Demand-Dienst für ihre Kunden, den du sozusagen mit dem Kabelabo mitbekommen hast. Und da hattest du dann die WWE-Network-Themen. Das heißt, da haben sie schon damit begonnen und das haben sie dann in einigen anderen Märkten, Japan zum Beispiel, haben sie es ähnlich gemacht. Da war es nicht so, dass du sagst, also nur das WWE-Network, sondern wenn sich die Möglichkeit ergeben hat, damit mehr Geld zu verdienen, dann hat man schon da sozusagen diese Rechte, diesen Content vom WWE-Network auch an andere Firmen sozusagen lizenziert. Und das hat man halt in den USA mit dem Peacock-Schritt dann ja auch im großen Heimatmarkt so gehandhabt dann.
Ja, aber ich finde es erstaunlich nach wie vor, dass man halt nie so wirklich, also nie über diese 2,1 Millionen hinausgekommen ist, sondern dass man auch gerade zum Ende hin immer wieder größere Probleme gehabt hat, da noch mehr Leute zu akquirieren. Das finde ich halt irgendwie ganz interessant.
Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, aber das war, glaube ich, da hat man halt tatsächlich gesehen, wie groß ist der Markt an Personen, die bereit sind, für Wrestling monatlich Geld auszugeben, und zwar exklusiv dieses Geld. Weil bei den Pay-Per-Views war es ein Stück weit verzerrt. Das hat zwar vielleicht irgendwie $60 gekostet, aber erstens mal hast du dir da auch nicht jeden Pay-Per-View gekauft. Das war vielleicht auch noch so ein Ding. Das ist vielleicht auch noch so eine Erkenntnis aus diesem ganzen Streaming. Und ich, also bei der WWE hat man es gesehen, man sieht es im Moment unglaublich exzessiv bei UFC mit dem neuen, mit dem Rechte-Deal mit Paramount. Also die haben null Motivation, irgendwie gute Cards zu liefern. Und bei der WWE war es natürlich auch, oder im Wrestling war es viele, viele Jahre so, du musstest deinen Pay-Per-View bestmöglich irgendwie verkaufen, weil die Leute mussten bei jedem Pay-Per-View aufs Neue sagen, der ist mir jetzt $30, $40, $50, $60, $70 wert, dass ich mir das angucke. Das war das eine Ding. Und das zweite war, das ist halt daheim, das war halt niederschwellig. Das war in den USA auf Knopfdruck, hast du den bestellt, hast du es über deine Kabel- oder Satellitenrechnung bezahlt und hat auch, und es ist am großen Fernseher in deinem Wohnzimmer gelaufen. Und da gab es natürlich immer wieder Leute, oder ich glaube, der Großteil der Leute haben gesagt, das gucke ich mir nicht alleine an, da kommt ein Kumpel vorbei, da kommen 2, 3, 4, 5 Leute. Und dann hat man sich natürlich auch die Kosten geteilt, haben gesagt, so, oder einer zahlt den Pay-Per-View, der andere zahlt die Pizza, oder jeder zahlt irgendwie $10 und wir machen uns einen lustigen Abend. Und jetzt warst du halt in der Situation, dass du sagst, naja, den Zehner, den bezahle halt ich. Und ja, jetzt wissen wir halt, oder wusste man halt, die bereit sind, oder die auch glauben, dass sie überhaupt die Zeit haben, sich jeden Monat einen Pay-Per-View anzugucken und daneben halt auch noch ein bisschen anderen Content. Und ich glaube, es gab auch viele Casual-Fans, die gesagt haben, das hat man ja auch so ein bisschen mitbekommen, das war zwar für so Nerds wie uns unglaublich cool zu sagen, ja, ich kann jetzt irgendwie Mitsauf aus den 80er Jahren mir angucken, aber die meisten Leute haben gesagt, also ich gucke mir einen Pay-Per-View an, Raw und SmackDown habe ich live eh nicht bekommen. Ich schaue vielleicht ein bisschen NXT, ich gucke vielleicht ab und zu mal eine Doku, vielleicht finde ich es irgendwie lustig und schaue mir diese Monday Night War Doku an, aber die habe ich auch einmal gesehen und dann kannte ich die. Die guckst du ja auch nicht 5-mal an.
Ja.
Und es gab immer wieder, also man hat am Anfang ja wirklich eine Content-Flut gehabt. Man hat ja wirklich sehr viel Originalprogramm, Originalformate fürs Network gemacht. Das ist ja im Laufe der Jahre auch immer weniger geworden. Einfach weil das, glaube ich, die breite Masse nicht alles so geguckt hat. Es gab einzelne Doku-Formate, es gab dann teilweise ja den Stone Cold Steve Austin Podcast, der, glaube ich, sehr gut funktioniert hat. Du hattest dann Ruthless Aggression, hatten wir dann irgendwann sozusagen als Nachfolgeformat für die Monday Night Wars. Die Undertaker-Doku hatten wir. Aber ich glaube, sowas wie Table for Three, das war zwar unglaublich unterhaltsam, sich das anzugucken, aber ob das jetzt wirklich irgendwie die Leute angezogen hat als Abo-Format, glaube ich nicht.
Das ist halt immer das Ding. Ich weiß noch, als ich damals bei der WXW mitgearbeitet habe und als wir WXW Now da Content gemacht haben, habe ich auch so diverse Sachen gemacht, ne, Interviewformate und so. Und dann habe ich WXW ja damals so behandelt wie einen normalen Kunden. Das heißt, also ich habe da kleine Konzepte geschrieben, habe die gepitcht und bei mir kam dann auch der Christian Jacobi damals zu mir und hat zu mir gesagt, pass auf, Olaf, wie viel willst du dafür haben? Da habe ich eine Summe genannt und hat er gemeint, ach so, okay, du möchtest gern das dafür haben. Das würde ja bedeuten, dass wenn wir das Format so bringen würden, würde uns das so und so viel Abonnenten im Idealfall einbringen, die bereit sind, das Geld zu bezahlen, damit wir dich bezahlen können. Da habe ich gesagt, ja klar, natürlich ist das so. Aber natürlich muss man sagen, dass bei der WWE das nochmal auf einer ganz größeren Bühne ist und natürlich die Produktionskosten wesentlich höher sind. Und entsprechend war das dann schon ein ganz großes Problem. Am Anfang war dieser Original-Content natürlich richtig geil. Aber ich finde, man hat auch gemerkt, je mehr kam, umso größer wurde auch der Pile of Shame. Und umso mehr Probleme hast du irgendwie gehabt, da wirklich noch das rauszufiltern, was du halt angucken kannst. Und was ich auch noch hier nochmal ganz kurz betonen möchte, wir hatten ja auch damals noch wirklich diese Formate beziehungsweise auch Shows, die dann exklusiv dann nur auf dem WWE Network liefen. Das Cruiserweight Classic zum Beispiel damals, ne, oder das Mae Young Classic, NXT haben wir schon angesprochen, ne. Aber man hat schon probiert, das irgendwie exklusiv zu machen. Aber ich glaube, wie du schon richtig gesagt hast, die breite Masse hat halt gesagt, nee, mir reichen die Pay-Per-Views. Und alles andere finde ich ganz nett, da schaue ich hier und da mal rein. Aber ob es dann die große Hürde des Abonnierens wirklich eingerissen hat, war dann an vieler Stelle einfach nicht so. Und das ist dann schon so die interessante Geschichte. Und wenn wir noch ein bisschen weitergehen, Markus, da müssen wir vielleicht auch mal drüber sprechen, dass man ja sogar noch versucht hat, so ein bisschen im Independent-Markt zu fischen mit den verschiedenen Partnerligen, die man dann irgendwann mit ins Boot geholt hat. Wo wir dann auch zum Beispiel auf einmal Progress oder die WXW dann eben auf dem WWE-Network gesehen haben.
Genau, also das führt auch zurück. Das war, glaube ich, gleichzeitig, als man auch hier diese Gratis oder kurz nachdem man diese Gratis-Content-Geschichte gestartet hat, hat man sich natürlich überlegt, weil dann kam auch schon Netflix und so, die gesagt haben, ja, du kannst hier das Basis-Abo haben mit normaler Auflösung und zwei Leute können maximal einen Account haben. Oder du kriegst hier das Premium-Paket mit Full HD und besserem Ton und besserem Bild. Und das hat man bei der WWE überlegt, hat es dann letztlich aber nicht durchgesetzt, aber da gab es konkrete Pläne, dass man gesagt hat, also wir haben jetzt hier sozusagen das Basis-WWE-Network, also wir haben hier die Gratis-Schiene, da kannst du dich ein bisschen zum Anfüttern, dann haben wir sozusagen die Basis-Schiene mit dem WWE-Content. Und dann hat man überlegt, weil da gab es ja dann auch, also als sich die Technologie weiterentwickelt hat, sind natürlich hier große Promotions wie New Japan zum Beispiel, die haben schon im Dezember 2014 gestartet mit New Japan World, auch mit ihrem japanischen Medienpartner sozusagen und Teilinhaber im Zusammenhang. Es war auch eine Riesenrevolution, dass du plötzlich hier New Japan, nämlich zu der Zeit, als die gerade wirklich richtig, richtig heiß wurde, ja, live gucken konntest. Das hat sicherlich auch so ein bisschen das WWE-Network ermöglicht, dass die gesagt haben, okay, das funktioniert für den großen US-Anbieter im US-Markt. Wir glauben, das funktioniert auch für uns als japanischen Marktführer im japanischen Markt. Aber auch im Indie-Bereich ist natürlich, also mit WWN Live, die Evolve und Dragon Gate USA-Geschichten sind gestartet. Und dann gab es ja ein paar andere. Also das war dann Fight TV, der Thriller TV-Vorläufer, die im Indie-Bereich was gemacht haben. Und ein paar andere Dienste. Und da hat die WWE natürlich gesagt, na Moment mal, da verdienen ja andere Leute auch Geld damit, indem die einfach unter Anführungszeichen so nur so Indie-Zeugs bringen. Also es gibt offenbar eine Zielgruppe, die sind bereit, für Indie-Wrestling auch regelmäßig zu bezahlen. Und da haben sie gesagt, ja, den Teil vom Kuchen hätten wir auch gerne. Und da gab es kurzzeitig mal Pläne, das WWE-Network sozusagen auch zum Wrestling-Network umzubauen. Und sozusagen hier mit ausgewählten Leuten hätte man dann den Plan gehabt, eben hier statt $10 hättest du dann vielleicht $15, $16, $17 im Monat bezahlt und hättest dafür halt noch zusätzlichen Content außerhalb der WWE, also aktuellen Content, nicht das Archiv-Content bekommen. Und da hat man sich hier 2020 ist es dann am Network gelandet. Da hatte man Deals einerseits mit Evolve. Evolve hat man aber gleich mal im Zuge dessen gekauft. Also die sind dann sozusagen ja in der WWE aufgegangen. Und jetzt ja auch als sozusagen NXT Developmental Liga nochmal gelauncht worden vor einiger Zeit. Und dann hat man halt hier nach Europa geguckt und hat hier mit Progress, mit ICW und mit der WXW Medienrechte-Deals abgeschlossen. Das war ganz interessant. Die WXW hat ja da plötzlich damals auch die WXW Now GmbH gegründet. Wohl mit dem Ziel, und die waren dann auch für Videoverwertungsrechte zuständig. Weil man hatte da immer wieder gemunkelt, das vielleicht noch ein kleines Detail am Rande. Also vertraglich war das wohl so aufgebaut, dass die WWE gesagt hat, wir machen da mal mit euch, das waren bei den meisten 3 Jahresverträge, bei der WXW waren es wohl so 4,5 Jahre. Und mit dem Ziel wohl, wenn das hier gut gelaufen wäre, damit man denen nicht regelmäßig irgendwie Geld zahlen hätte müssen, hätte man die Option gehabt, die Promotion einfach zu einem Fixpreis zu übernehmen, beziehungsweise ich nehme an, in dem Fall nicht die Promotion, sondern die Videorechte, und die WXW waren da, das sind ja auch schlaue Füchse, die waren ein bisschen schlauer als die anderen und haben gesagt, na guck mal, wir gründen hier neben der WXW, also da hatten sie ja die WXW GmbH und auch die GmbH für die Academy oder GbR, glaube ich, für die Academy, haben gesagt, da machen wir eine eigene WXW Now Videoproduktions GmbH. Dort liegen die ganzen Medienrechte und ich nehme einmal an, das ist mir so nie bestätigt worden, aber ich weiß, Tassel Jung war da immer sehr dahinter zu sagen, nein, nein, also wir haben keinen Deal, dass uns die WBE einfach kaufen darf. Und ich nehme an, dass das halt so gewesen wäre, die hätten dann wahrscheinlich diese WXW Now GmbH mit den Videorechten einfach übernommen zu einem Fixpreis und hätten dann die ganzen Medienrechte gehabt. Und wenn das gut gelaufen wäre und sie noch weitere Indie-Ligen gehabt hätte, hätten wir vielleicht sozusagen die Premium-Version vom WWE Network haben können, wo dann eben dauerhaft solche Dinge wie Progress, ICW, WXW, andere Indies dabei gewesen wären. Hat nicht so gut funktioniert, ist glaube ich auch nicht so wahnsinnig viel geschaut worden. Hat man dann nach 3 Jahren, also ich glaube Anfang 23 hat man es mit den englischen Ligen eingestellt und Mitte 24 dann auch wieder mit der WXW und dann kurz danach, ich habe das dann mal auch wirklich nachgeguckt, ist ja alles öffentlich verfügbar, hat man dann auch die WXW Now GmbH wieder liquidiert. Also das dürfte schon irgendwie damit in Zusammenhang gestanden haben. Aber war für uns natürlich sehr cool, weil wir hatten hier die WXW auch eine Zeit lang am WWE Network.
Das war ganz praktisch. Da habe ich dann auch mal wieder so ein bisschen vermehrt reingeschaut und ich glaube auch, dass dieser Deal mit der WWE, glaube ich, auch die WXW ganz gut über die Pandemie gebracht hat, sagen wir es einfach mal so. Ich glaube, das hat ja schon sehr
also man, geholfen. Entschuldigung, das grätsche ich schon wieder rein. Aber was man halt auch extrem gemerkt hat, ist, die haben natürlich sofort mal neues Production Equipment gekauft.
Ja, ja.
Das heißt, du hast wirklich gemerkt, und das ist natürlich auch der WXW selber, also die WXW Now lief ja parallel immer noch über Vimeo. Das heißt, du konntest dir damals, es war kein exklusiver Deal mit der WWE, und allein davon hat natürlich die WXW und wir dann noch als Zuschauer und auch Progress und so weiter extrem profitiert, weil das schon nochmal einen deutlichen Qualitätssprung gemacht hat. Und die haben ja auch Zugriff bekommen dann auf ein Musikarchiv, also sozusagen auf eine Musikbibliothek, haben ja auch alle neue Themes damals bekommen, die du halt auch zeigen konntest, weil wer sich erinnert, WXW war ja damals so, dass sozusagen die Entrances entweder geschnitten waren oder stumm geschalten waren, weil die einfach, ja, Musikrechte verwendet haben, die nicht für, also wo sie einfach die Rechte für Streaming nicht hatten. Und die WWE hat halt dann gesagt, hier, guck mal, das ist unsere Musikdatenbank, da bekommt jetzt jeder Wrestler ein Theme und das kann dann auch im Streaming verwendet werden. Und die sind ja heute noch aktiv, die gleichen Themes.
Ja, die sind auch heute genauso schlecht teilweise wie damals. Ja, aber da muss man eben auch, jetzt bewegen wir uns schon langsam Richtung Niedergang des Networks zu. Wir haben gerade eben schon Peacock angesprochen. Der Netflix-Deal, der dann angekündigt worden ist, hat dem ganzen Ding dann den Rest gegeben. Markus, da haben wir ja hier auch lang und breit schon in Headlock drüber diskutiert. Und jetzt ist dann eben am 1. auch Netflix hier in Deutschland quasi die Hauptplattform geworden. Aber wie wir auch schon gesagt haben, ist es sehr fragmentiert. Wie betrachtest du jetzt diese aktuellen Entwicklungen eben, die sich da ergeben haben, sowohl aus Nutzersicht als auch aus Unternehmenssicht vielleicht?
Ja, also für die WWE selber war das natürlich, ist das natürlich das Bestmögliche, was passieren könnte. Und ich weiß jetzt nicht, also man muss es halt historisch betrachten. Also ich glaube, es wird jetzt sicherlich ein paar Leute geben, die sagen, na, das beweist, dass Vince McMahon ein totaler Visionär war. Der hat das damals schon kommen gesehen. Der hat gesehen, dass lineare Fernsehen wird untergehen. Der hat damals das WWE-Network gegründet und heute, ja, bekommen sich hier die Milliarden von Netflix. Also ganz sowas nicht. Da ist schon sehr, sehr viel am Weg passiert. Das war auch vor allem nicht, das kann man glaube ich auch sagen, nicht ein Vince McMahon, der da Visionär war, sondern es waren zwei Leute, die damals sozusagen hier die Vorgänger von dem Nick Khan waren auf der Business-Ebene. Das waren hier nämlich George Barrios und Michelle Wilson, die man ja von extern geholt hat. Und die haben sozusagen diesen Technologieschub extrem getrieben. Also die waren da extrem dahinter. Da war sowohl die Idee von dem linearen Network als auch dann, also von dem Kabel-TV-Network, als auch vom WWE-Network. Und die waren tatsächlich technologisch auf der Höhe und haben gesagt, okay, diese Streaming-Geschichte ist jetzt, wir glauben, das ist ausgereift genug, da kann man jetzt ein Produkt drumherum stricken. Und ja, ich glaube, die Idee oder die Hoffnung wäre gewesen, ähnlich wie Netflix zu wachsen, zu sagen, wir sind da von Anfang an mit dabei, die Leute sind es irgendwann gewohnt, fix hier ihre $10 im Monat zu zahlen und die haben geglaubt, das wächst einfach, wie man es halt manchmal so in der Marktwirtschaft oder im Kapitalismus sich wünscht. Wachstum ist unendlich und die haben wahrscheinlich davon geträumt, irgendwann haben wir 10, 15 Millionen Abonnenten. So jeder, der irgendwann in der Attitude-Era mal Raw oder Nitro geguckt hat, die kommen alle wieder zurück, die gucken sich alle das alte Zeug an, dann holen wir sie mit den neuen Produkten so sehr ab, dass die für immer und ewig unsere Abonnenten bleiben und haben wahrscheinlich davon geträumt, dass sie irgendwann mal 100, 150 Millionen Dollar im Monat mit Network-Abos umsetzen und ihr eigenes Ding einfach bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag selber betreiben. So wie sich die Medienbranche und das ganze, die ganze Streaming-Branche dann im Laufe der Jahre entwickelt hat, hat man dann halt irgendwann gemerkt, okay, also wir stagnieren hier irgendwo bei diesen maximal 2 Millionen. Also damit werden wir es auch mit den Betriebskosten wahrscheinlich nicht stemmen. Und du konkurrierst natürlich, das darf man halt auch nicht vergessen. Es kam dann Netflix, es kam Prime, es kam Peacock, es kam HBO Max. Also es gab natürlich auch am Streaming-Markt viel mehr Konkurrenz. Und ja, wenn ich nur Netflix und das WWE-Network für meine 9,99 im Monat am Anfang hatte, war das super. Weil dann hatte ich in den USA, vielleicht hatte ich Hulu. Hulu habe ich vielleicht eh schon irgendwie beim Kabelanbieter mit dabei gehabt. Ich hatte Netflix. Ich hatte das WWE-Network, das heißt, ich habe hier $30 im Monat bezahlt, habe vielleicht sogar mein Kabelfernsehen kündigen können, weil ich eh alles über Hulu und WWE-Network wrestlingmäßig gucken konnte. Und dann war ich mit $30 im Monat dabei. Nur irgendwann mal, ja, habe ich halt noch mehr Abos und mehr Abos und mehr Abos abgeschlossen. Und irgendwann habe ich mal gesagt, ja, ich weiß nicht, sind mir diese $10 Wrestling im Monat, gucke ich das so viel oder kann ich das auch wieder stornieren? Ja, und irgendwann hat man dann mal gemerkt, also die Zukunft wird eher sein, sich bei den bestehenden Streaming-Anbietern, und da ist die WWE ja wieder schlau. Das haben sie mit Netflix gemacht, das haben sie vor allem mit Peacock super hingekriegt, weil der Deal hat sich für Peacock nie und nimmer gerechnet, was die bezahlt haben fürs WWE-Network. Da war das halt so, guck mal, wir können den Leuten hier sagen, wir haben hier zwei Millionen Leute, die haben das WWE-Network. Wenn wir jetzt wechseln, Peacock, guckt mal, ihr bekommt hier auf einen Schlag 2 Millionen neue User, weil die werden alle rüberwechseln, und Peacock hat gesagt, das ist fantastisch, 2 Millionen Leute, das sind 2 Millionen mehr, als wir jetzt haben, da zahlen wir halt ein paar 100 Millionen dafür. Und die WWE hat sich natürlich ins Fäustchen gelacht, weil die gesagt, in Wahrheit ist uns das völlig egal, ob alle 2 Millionen wechseln oder nicht. Wir hoffen zwar, dass die das tun, aber wir bekommen hier fixe Kohle und wir müssen das Ding nicht mehr selber promoten, wir müssen es nicht mehr selber vermarkten, wir müssen es nicht mehr selber supporten, wir müssen es vor allem nicht mehr selber technisch betreiben. Wir haben genau die Sachen im Archiv, ja, die müssen da irgendwie in den neuen Streaming-Dienst transferiert werden. Das sind eh technische Vorgänge im Hintergrund. Das kann wahrscheinlich ein Team von 10, 15 Leuten machen. Und waren plötzlich auf einen Schlag natürlich eine Menge kostenlos und haben gesagt, okay, das, was wir jetzt vom Peacock kriegen, da machen wir halt die Querfinanzierung für den Rest der Welt, wo das WWE-Network noch ist. Dort, wo es geht, gehen wir natürlich zu neuen Medienpartnern. Und ja, dann hat sich halt irgendwann der Deal einerseits mit Netflix ergeben. Letzten Sommer hat sich noch der Deal für die PLEs in den USA mit ESPN, ESPN Unlimited, ergeben. Und jetzt steht man natürlich sehr, sehr gut mit den Medienrechten da. Und der Nukleus war natürlich das WWE-Network. Also damit haben sie zumindest gezeigt, es kann funktionieren, den Content übers Internet bereitzustellen.
Ja, das hat man da auf jeden Fall gesehen. Also das WWE-Network, ein ganz, ganz wichtiger Zwischenschritt, sage ich mal, auf der Entwicklung von WWE, auch was das Finanzielle natürlich vor allem angeht, aber auch natürlich jetzt, wie wir die jüngsten Entwicklungen eben der Firma selbst gesehen haben, ne? Also ich glaube, dass man diese Verwandlung, die man jetzt zunehmend in den letzten Jahren vollzogen hat, die hätte man eben auch nicht ohne das WWE-Network durchführen können. Und das WWE-Network war nichtsdestotrotz auch ein großer Vorreiter für viele andere Wrestling-Promotions, die gemerkt haben, ach guck mal, wir können damit auch uns unser eigenes Standbein schaffen. Wir sehen es jetzt noch bei AEW, Markus, oder? Also geht AEW langfristig damit vielleicht auch den Weg? Also man versucht jetzt erstmal AEW so eine Plattform aufzubauen und geht dann langfristig den Weg, dass man vielleicht auch eher Richtung medienrechter Lieferant geht?
Ja, auf jeden Fall. Also man hatte in den USA den Deal, wo einerseits Dynamite und Collision ja ohnehin auch auf HBO Max laufen, am Streamingdienst vom eigenen Medienpartner. Und die Pay-Per-Views, die verkauft man halt über, und also die AEW ist ja tatsächlich die letzte Promotion, die noch sozusagen mit Pay-Per-Views Geld verdient. Also WWE ist aus dem Markt raus, UFC ist mittlerweile aus dem Markt raus. Also nämlich wirklich, die hatten noch diesen ESPN-Deal, wo du noch die Pay-Per-Views über ESPN kaufen musstest. Da haben sie aber auch schon eine Fixum bekommen. Und mittlerweile bekommen die ihre 1,1 Milliarden im Jahr von Paramount. Also die haben überhaupt keinen... deswegen gibt's auch Ronda Rousey gegen Gina Carano auf Netflix und nicht auf Paramount, weil die gesagt haben, das bringt uns nichts und das Geld, was die beiden haben wollen, das zahlen wir denen nicht, weil wir machen es ja nicht mehr über Pay-Per-View-Verkäufe, kriegen wir es nicht mehr zurück. Und die letzten, die hier noch wirklich mit Pay-Per-View Geld verdienen, ist AEW. Weil die verkaufen dir den Pay-Per-View noch als Einzelprodukt, auch über HBO Max entsprechend vergünstigt, bei uns auch über Thriller, über YouTube, über Amazon Prime. Also die gehen auch schon den Hybridweg. Du kannst ihn über Streaming als auch übers Fernsehen, aber du musst ihn nach wie vor kaufen. Du kriegst ihn nicht irgendwo inklusive. Außerhalb der USA war Thriller der hauptsächliche Partner mit dem MyAEW Plus Service, wo du die Dinge live bekommen hast, allerdings hier nur die Weeklies. Pay-Per-Views musstest du extra kaufen. Und jetzt, wo es um Thriller ja wirklich schlecht steht, also vor allem, wir haben es jetzt, glaube ich, diese Woche gehört, MyAEW Plus kannst du auch nicht mehr neu abschließen bei denen. Also bestehende Abos laufen weiter, aber du kannst den Service bei ihnen nicht mehr kaufen. Das heißt, außerhalb der USA geht man ganz klar auf diese eigene Plattform unter eigener Kontrolle. Ist man auch nicht vom Finanzgebaren, von anderen abhängig, wie bei Thriller, weil ich glaube nicht, dass die Firma noch sehr lange geben wird, so wie es im Moment ausschaut. Und da hat man natürlich jetzt den Package-Deal, wo man sagt, also du kannst auch gleich den Pay-Per-View mitkaufen. Und auch da geht man ja unterschiedliche Modelle. Also entweder ich bekomme nur die Live-Sachen, die Fernsehshows, ich bekomme es mit Pay-Per-View, ich kann ein Jahresabo abschließen. Das ist für mich aber wirklich, sage ich mal, ja, das ist der logische Ersatz dafür außerhalb der USA, wo man noch nicht so viel Medienrechte-Deals hat, vor allem im Nichts für die Pay-Per-Views, das halt selber zu monetarisieren und da halt, ja, auch da ist man ja sozusagen auf einen reinen Infrastrukturanbieter als Partner geschwenkt. Also die betreiben das Ding technisch, bekommen dafür fixes Geld und ja, AEW liefert sozusagen den Content. Das wird aber das wird nicht das ganz große Geld bieten, weil wenn wir jetzt sagen, die WWE Network hatte zur Bestphase 2 Millionen und da war der Großteil sicher aus den USA. Das heißt, kannst du wahrscheinlich ausrechnen, wie viele Leute in Europa oder im Rest der Welt bereit sind, für diesen Streaming-Dienst zu bezahlen. Das wird nicht sein, was AEW auf Jahrzehnte tragen wird. Also da geht's ganz klar in die Richtung, ich nehme mal an, spätestens mit dem nächsten Medienrechte-Deal und wir haben dann die Fusionierung zwischen HBO und Paramount. Also da passiert ja auch noch eine ganze Menge. Aber ich nehme einmal sehr stark an, egal ob die jetzt bei Paramount bleiben oder woanders hingehen, der nächste Deal wird irgendeiner sein, wo sie auch versuchen werden, die Pay-Per-View-Rechte als Gesamtpaket zu verkaufen. Also ich glaube, Pay-Per-View ist in den nächsten 3 Jahren tot.
Ja, da gehe ich auch ganz, ganz stark von aus. Und ich glaube auch, dass so Networks eher eine Zwischenlösung sind, weil bevor du eben keine Plattform hast, baust du eben eine eigene und versuchst auf eigene Faust zu vermarkten. Aber natürlich rentabler ist genau das, was wir jetzt gerade eben angesprochen haben. Und so ist es dann eben auch bei den kleineren Wrestling-Promotions, ne?
Das ist ja das, was wir auch, das haben wir im Kleinen ja gesehen. Also die WXW, ich glaube, das ist genau diese Lösung. Wenn du nicht groß genug bist, dass jemand sagt, ich zahle dir großes Geld für deinen Content, das ist ja sozusagen der Streaming-Deal ist der neue Fernsehdeal. Früher hat's immer, da haben wir auch spekuliert bei der WXW, wären die vielleicht, wäre das was für ProSieben, für RTL, dass die eine wöchentliche Fernsehshow bekommen. Heute würdest du wahrscheinlich sagen, hat RTL Plus oder Join da irgendwie Interesse dran, wöchentlich Geld zu bezahlen für ein Wrestling-Produkt? Und solange du das nicht hast und das bekommen halt, ja, global bekommt es die WWE hin und bekommt es AEW hin. Selbst New Japan läuft ja sozusagen nur am eigenen Network in Japan. Auch die, da gab es mal mit Access TV den Deal in den USA für einzelne Shows. Aber der Markt für Medienrechte für Wrestling ist auch begrenzt. Also auch TNA hat ihren TNA Plus Service, den sie betreiben. Und bei der WXW war es halt Vimeo, das ist jetzt YouTube. Progress, glaube ich, hat das auch noch über eine Vimeo-Abspaltung. Oder du bist halt bei Thriller TV. Also irgendwo brauchst eigentlich entweder einen Technologiepartner, wo du nur dein Signal hinlieferst und die sich um alles im Hintergrund kümmert. Oder im besten Fall findest du ein großes Medienunternehmen, die sagen, dein Content ist interessant genug für uns, da sind wir bereit, halt Millionen dafür auszugeben. Aber das eigene Wrestling-Network, von dem du wirklich leben kannst, das wirst du so vor allem außerhalb der WWE und AEW-Sphäre nicht hinbekommen.
Ja, das sehe ich auch so. Was bleibt denn jetzt vom WWE-Network, Markus? Was ist jetzt, ist das ein großes Stückchen Wrestling-Geschichte, was jetzt dicht gemacht worden ist und im digitalen Nirvana auf Nimmerwiedersehen in Vergessenheit gerät? Oder ist es ein Stückchen schöne Wrestling-Nostalgie für uns?
Na, es ist auf jeden Fall eine schöne Wrestling-Nostalgie, aber ich sehe tatsächlich die Gefahr, dass sehr viel, also es ist halt ein bisschen paradox, weil wir sind ja immer davon aus, also der Mensch geht ja quasi immer davon aus, alles wird besser, es wird uns nie schlechter gehen als heute. Und mit dem WWE-Network ist es aber tatsächlich so, dass ich sagen muss, also zumindest wenn ich jetzt den Anspruch habe, ich habe hier ein Gesamtarchiv, also eigentlich ja schon fast ein zeitgenössisches, historisches Archiv, weil ich konnte ja teilweise, wenn ich an diese Hidden Gems denke, also bis zurück in die 50er, 60er Jahre gab es ja da teilweise Content und nicht nur von den WWE-Vorläufern, sondern eben auch, ja, eigentlich aus dem regionalen Wrestling, also das, was Wrestling vor der WWF-Phase eigentlich war. Das haben halt nicht wahnsinnig viele Leute sich angeguckt und ich gebe es zu, auch ich habe mich selten hingesetzt und gesagt, jetzt möchte ich aber mal irgendwie 8 Folgen Mid-South Wrestling gucken. Wobei, das hat man halt auch, das muss man vielleicht auch sagen, das hat man ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil ich glaube, wenn du sowas wie Mid-South Wrestling, wenn du das als wöchentliche Show präsentierst und zwar eingebettet, dann hättest du damals einen Jim Ross vielleicht hingesetzt, der die Zeit mitgelebt hat. Ich glaube, das hätte super funktioniert, wenn du gesagt hast, jeden Mittwoch um 20 Uhr läuft am WWE-Network, also jetzt hier Lokalzeit USA, wenn du halt sagst, du nutzt diesen Livestream, dann gibt's hier die Premiere von vor 50 Jahren bei Mid-South Wrestling und dann hättest du dann den Jim Ross und 2, 3 andere Leute aus der Zeit vielleicht hingesetzt, die hätten das sozusagen mit dir angeguckt, dann hättest du die Sendung gehabt und dann hättest du noch 10 Minuten gehabt, so ein bisschen Kontext. Wie war das damals? Wie war das hinter den Kulissen? Wie ist das alles weitergegangen? Nächste Woche sehen wir dann übrigens Main Event, das und das hier. Wenn du das so ein bisschen in die aktuelle Zeit eingebettet hättest, glaube ich, hättest du wesentlich mehr Leute dazu bekommen, zumindest eine Nische, die gesagt hätten, das finde ich cool, das gucke ich regelmäßig. Wenn du einfach sagst, du kriegst jetzt hier im 18. Untermenü irgendwie auf Mid-South Wrestling und guckst irgendwie Zeugs aus den 80er Jahren kontextlos, da musstest du schon irgendwie ein echter Fan sein und sagen, ja, da interessiert mich historisch wirklich irgendwie die Zeit. Oder du musst das halt, und ich glaube, das war halt für Europäer, wir haben das ja nie miterlebt, das lief ja bei uns zu keinem Zeitpunkt. Wenn ich jetzt in den USA sage, das war damals mein Heimterritory und ich kann mich erinnern, als Kind mit meinem Papa, mit meinem Opa bin ich da regelmäßig irgendwie ins Mittagskolosseum gegangen, haben mir das angeguckt, dann schaue ich mir das vielleicht als Nostalgie nochmal an. Für uns in Europa war das halt wahrscheinlich wirklich die Nische in der Nische, dass man sagt, das gucke ich. Aber, wie du sagst, für Recherchezwecke, für Podcasts, dass ich sage, ich hab das einfach. Ist egal, ob ich es mir jetzt täglich anschaue oder nicht. Aber das war halt die letzten 10 Jahre schon cool oder 12 Jahre, dass ich gesagt habe, wie war denn das damals? AWA Super Clash 3. Na, klicke ich einfach drauf und guck's mir an. Ja. Oder als wir noch Match of the Week hatten, wo wir gesagt haben, machen wir mal irgendwie Flair Steamboat von 89. Ja, ist eher im Network. Klickst du einfach an, schaust da runter, machst da deine Notizen, machst einen 20-Minuten-Podcast drüber. Das haben wir jetzt nicht mehr. Also die Netflix hat, glaube ich, gerade so alte WWE Pay-Per-Views. Ja. WrestleManias und so weiter sind, glaube ich, drauf. Aber jetzt hier irgendwie AWA, Mythos, World Class oder auch die ganzen alten WCW Pay-Per-Views, ECW Pay-Per-Views. Das haben wir jetzt alles nicht mehr an einer Stelle.
Ja, und also ich habe gerade schon, als du darüber gesprochen hast, habe ich gerade schon darüber nachgedacht. Eigentlich war das WWE Network ein sehr schönes Museum, ein Wrestling-Museum auf der einen Seite, ja, auch, ne? Wo du wirklich hingehen konntest, du konntest ein bisschen stöbern, wenn du Lust hast, schaust dir ein bisschen länger an, wenn halt eben keine Lust hast, dann lässt es halt eben sein, aber es war eben immer da, aber das ist jetzt wesentlich fragmentierter, vieles ist gar nicht da, vieles ist einfach weg und ich glaube auch, dass wir sehr vieles davon nicht nochmal so einfach wiederbekommen werden und das ist gerade aus historischen Gründen, was die Berichterstattung angeht, wirklich bitter, weil das ist ähnlich wie bei Videospielen, ja, die digital erscheinen, die Sachen sind einfach weg. Und ich hoffe, dass da noch Menschen im Hintergrund sind, die Sachen, wenn auch illegal, runtergeladen haben und das zumindest archivieren.
Du, auf einschlägigen Seiten findest, das ist ja wiederum das ein bisschen das Schöne, und ich kann mir ja vorstellen, es gibt ja Projekte wie archive.org, die ja gar nicht die tatsächlich, natürlich bieten die teilweise Dinge an, die eigentlich rechtlich nicht ihnen gehören, also das ist natürlich eine Grauzone, aber die Idee dahinter finde ich eigentlich sehr schön, nämlich dass wir Dinge einfach digital für die Nachwelt zugänglich machen, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das irgendwann in ein paar Jahren, wenn das wirklich nirgends anders aufpoppt, wirst du vielleicht auf archive.org halt das Mythos, ABA, ICW oder sonstiges Archiv finden. Was ich persönlich sehr schade, das ist noch eine kleine persönliche Anekdote, wo es ich zum Beispiel sehr schade drum finde, ist NXT UK. Also ich habe das für den Observer begleitet. Ich habe da wirklich, also außer ich war wirklich mal wochenweise verhindert, aber ich glaube, ich habe 98% aller NXT UK Shows sozusagen live geguckt und live für den Observer die Reviews geschrieben, auch die Pay-Per-Views, und da sind natürlich so Matches dabei wie Ilya gegen Walter, also gegen Gunther, und da war unglaublich, ich weiß, NXT UK haben nicht so viele Leute geguckt, aber das war qualitativ zu der Zeit, als das lief, war das eigentlich mein liebstes WWE-Produkt, weil es war eine Stunde zum schnell wegschauen, die hatten in sich eigentlich coole geschlossene Storylines, da hat niemand aus der großen WWE großen Auge drauf geworfen. Das heißt, die konnten da lustige, campy Dinge machen, die wären nie geflogen im Hauptprodukt. Und die hatten eigentlich, also ich kann mich nicht an eine NXT, die Pay-Per-Views, also die zwei Pay-Per-Views, PLEs, die es gab, die waren Spitzenklasse. Und ich kann mich an keine Sendung erinnern, wo ich nachher da gesessen wäre und gesagt hätte, die Stunde war jetzt aber irgendwie Zeitverschwendung. Und das ist zum Beispiel was, das läuft sonst nirgends. Das wird ganz einfach, oder das ist jetzt mit Stand heute ganz einfach weg.
Ja.
Und UK, also das vielleicht auch noch als kleine Randbemerkung. Das WWE Network hat ja auch, und da sieht man halt auch, dass das der WWE auch, also wenn es ums Geld geht, ist denen nichts heilig. Das hat ja in Wahrheit auch die langjährige Beziehung mit Sky kaputt gemacht. Weil lustigerweise in UK war es ja so, die haben Anfang 2014, also Sky war ja seit den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre war das der große Medienpartner in England. Also die sind sozusagen miteinander gewachsen, Sky hier als Privatfernsehsender, als Abopflichtiger und die WWE als Marke in UK und auch in Europa. Und die haben hier Anfang 2014 noch einen Medienrechte-Deal unterschrieben und haben Sky quasi nichts davon gesagt zu dem Zeitpunkt, dass sie jetzt vorhaben, das Pay-Per-View-Business weltweit kaputt zu machen, weil ein Teil von dem Deal, die haben natürlich Geld dafür bekommen, dass die Dinge auch in Sky, genauso wie bei uns über Sky Select, als Pay-Per-View kaufbar waren, also genauso wie das in den USA war. Und das WWE Network hätte dann 2015 starten sollen. Und kurz, also wirklich, da gab es einen Countdown, da gab es ein fixes Datum, ich glaube im November 2015, 20 Uhr. 20 Minuten vorher gab es dann eine Entschuldigung, nein, wir starten doch nicht, weil Sky da offenbar rechtliche Schritte eingeleitet haben, weil die sich sozusagen das Pay-Per-View-Geschäft nicht wegnehmen lassen wollten. Und das ist letztlich dran, also das war auch der letzte Deal mit Sky, die sind dann zu BT Sports gewandert in UK. Mir ist das jetzt gerade eingefallen als Brücke zur NXT UK, weil in den dortigen Studios ja auch NXT UK ausgestrahlt wurde. Und NXT UK ist ja in England dort auf BT Sports gelaufen. Die haben aber weltweit dann, weil sie durch das Network schon so viele ihrer bestehenden Partnerschaften kannibalisiert hatten, haben die für NXT UK auch keinen Medienrechte-Deal mehr, also keinen großen Deal in England gefunden. Das ist mehr oder weniger dann in Nummer 2 PTV-Sender versandet. Und weltweit ist es halt am Network gelaufen und ist daran natürlich ein Stück weit auch zugrunde gegangen. Aber Sky Deutschland war es ja dann ähnlich. Da lief man dann nachher noch auf The Zone. Also die haben halt wirklich diese langjährigen Partnerschaften auch zugunsten des Networks wirklich kaputt gemacht.
Ja. Hast du jetzt noch eine kurze Schlussrede für das WWE Network? Weil das ist jetzt weg.
Was ist denn Laudatio? Genau. Ja, die Laudatio ist wahrscheinlich also das nächstbeste, was wir haben, sind jetzt natürlich die YouTube-Kanäle der WWE. Wir haben den Vault, wir haben den WCW-Kanal, wir haben den Undertaker-Kanal. Gerüchteweise soll es irgendwann den ECW-Kanal auch geben. Also vieles, sage ich mal, von den eher obskuren Dingen landen jetzt dort. Macht natürlich Sinn, kann man monetarisieren, ist natürlich super niederschwellig, weil kann sich jeder einfach angucken. Was ich mir vorstellen kann, ich bin ein bisschen optimistisch und sage, vielleicht ist das nicht ganz weg. Dass das jetzt irgendwie auf Netflix landet, dafür ist es strukturell auch nicht gemacht. Also wo soll Netflix das denn hin tun? Du kannst ja nicht irgendwie, also da müssten die wirklich einen eigenen Bereich schaffen, nur für die WWE. Und das Zeug, den durchschnittlichen Netflix-Schauer interessiert das einfach zu wenig als diese ganzen Doku-Formate, diese ganzen alten Sachen. Was ich mir vorstellen kann, wenn es irgendwann mal bei TKO, also wenn die wittern, dass damit Geld zu machen wäre, ich kann mir vorstellen, weil die Technologie haben sie ja. Die haben mit Endeavor Streaming das alles im Haus. Ich kann mir vorstellen, vielleicht ein paar Jahren, wenn es diesen Demand gibt und Leute sagen, wir hätten das wirklich, wirklich gerne, vielleicht bietet TKO selber, ähnlich wie es jetzt mit MyAEW ist, dann so eine Art WWE-Archiv oder Wrestling-Archiv-Zugang an, wo sie das Ding einfach selber betreiben und sagen, für $10, für $15, für $20 im Monat bekommst vielleicht wieder Zugriff auf das, was du mal mit dem WWE-Network hattest, und die aktuellen Dinge, die verkaufen wir halt einfach an die Leute, die uns dafür Geld zahlen. Also ich glaube nicht, dass sie das Zeugs komplett verkommen lassen. Ich glaube, dass da auch ein gewisser Wert noch da ist. Und es wird jetzt wahrscheinlich nur darauf ankommen, wer ist bereit dafür zu bezahlen, damit wir das in irgendeiner Form wieder sehen können. Bis dahin wird es YouTube sein und bis dahin wird es, glaube ich, vor allem die schöne Erinnerung daran sein, was wir mal hatten.
Ja, aber das WWE Network war schon was wirklich Feines. Zum Herumstöbern, um nochmal in Nostalgie zu schwelgen, natürlich auch um die aktuellen Pay-Per-Views zu schauen. Es war etwas, auf was wir lange gewartet haben, was ich wirklich sehr viel genossen habe. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte es auch nonstop als Abo. 10 Jahre, ja. Genau, 10 Jahre.
Bisschen über 10 Jahre, genau. Im Januar 16 sind sie hier gestartet, offiziell.
Genau, ich glaube nämlich, ich hatte das nonstop. Ich glaube, das kann ich nicht von allen Abos.
Also von dir haben sie zumindest schon mal so um die 1200 Euro bekommen im Laufe der Jahre.
Ja, aber ich habe es auch viel genutzt und letztlich ist dank des WWE Networks auch ganz viel Headlock-Content entstanden. Also es war ein Geben und Nehmen, sage ich einfach mal. Und ich werde es tatsächlich ein bisschen vermissen, weil jetzt zukünftig so die Recherche für bestimmte Dinge einfach viel schwieriger werden wird und eben auch ja, bestimmte Sachen nicht mehr so einfach nachzuschlagen sind, wie es halt vorher der Fall gewesen ist. Das finde ich schade. Da muss ich mich jetzt durch irgendwelche YouTube-Playlists durchkloppen und gucken, wie ich für Markus und Shaggy irgendeine neue Episode von Monday Night Watch rausfinde. Bin ich gespannt drauf, wie das wird, aber ich werde es WWE Network auf jeden Fall vermissen. Das ist jetzt das Schlusswort.
Ja, ich auch. Also ich habe mich jetzt in den letzten Tagen mindestens zweimal dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, da habe ich irgendwas gelesen und gedacht, ich schaue mir den Clip mal schnell an. Oh, nein, ich schaue mir den Clip schnell nicht mehr an, außer er ist zufällig auch irgendwo auf YouTube verfügbar.
Ja, so ist das. Das war's mit dem WWE Network, kann man jetzt einfach sagen. Ist ja jetzt auch schon, wenn ihr den Podcast hier hört, schon offline. Und wir müssen uns mit Netflix, YouTube und Konsorten begnügen. Es ist so, und ich bin auch dabei, Max, dass du gesagt hast, also besser geworden ist die Situation dadurch nicht unbedingt, eigentlich gar nicht, wenn man ehrlich ist. Bei uns geht's dafür hier wie immer weiter. Nächste Woche geht's hier mit einem Fragen-Podcast weiter. Und dazu gerne Fragen einschicken, fragen@headlock.de oder auf dem Discord in den Fragen-Thread einfach die Sachen eintragen mit dem Hashtag AskHeadlock. Und dann geht's hier bei. Markus, wir haben auch schon bald wieder AEW vor der Brust, dürfen wir auch nicht vergessen.
Genau, also keine Fragen zu Classic Wrestling Content bitte stellen, weil das können wir jetzt auf die Schnelle nicht mehr nachgucken.
Genau, das war.
Ja. Dynasty steht vor der Tür. Ich glaube, David und ich werden das, also ich habe es auf jeden Fall vor und ich nehme an, David auch, werden wir auf jeden Fall über Dynasty sprechen. Ja, Stand and Deliver ist, glaube ich, noch am Weg zur Road to WrestleMania und dann sind wir eigentlich schon voll da drinnen und
genau.
Ja, auch am großen WrestleMania-Wochenende, also zum Thema Streaming, auch weil das WWE-Network tot ist, zumindest am WrestleMania-Wochenende, kann man sich nochmal mit gefühlten 4, 5, 6 Streaming-Diensten wahrscheinlich die Nächte um die Ohren schlagen und kann alles, was sich da so in Las Vegas tut, sich, ja, wie 2012 mit ein bisschen Buffering, je nachdem, wo war das zuletzt, IWTV habe ich ausprobiert für die WXW, das habe ich schnell wieder sein gelassen. Das hat sich ein bisschen angefühlt wie Ring of Honor 2012. Nein, aber im Großen und Ganzen funktioniert es viel besser und haben wir natürlich jetzt alle Möglichkeiten und vor allem, also als das vielleicht für mich als Schlusswort, auch wenn wir das WWE-Network nicht mehr haben, ich glaube, man hat gezeigt, dass man einfach mit Wrestling-Streaming als Geschäftsmodell, dass das funktionieren kann und was ich schon sehr cool finde, mittlerweile auch ohne WWE-Network ist, dass ich tatsächlich hier ja Wrestling aus aller Welt, wenn ich das will, jederzeit auf Knopfdruck mir übers Internet angucken kann.
Das stimmt.
Vielleicht auch mal wieder die WWE.
Ja, na und wie gesagt, auch dafür war das WWE-Network natürlich ein Wegbereiter, um wirklich auch diesen Weg aufzuzeigen. So geht's, so kann man das aufbereiten und so kann man es eben auch den Fans vollführen. Auch diese 999, das hat sich eingebrannt in der Wrestling-Kultur.
Sei bitte so lieb und verlink doch den 999-Song in den Shownotes. Für die, die nicht kennen, das ist, können sich damit noch in den Schlaf weinen.
Ja, genau. Und dann machen wir hier einen Deckel drauf, würde ich auch sagen. Das war unsere Episode, unser Nachruf auch, das WWE Network. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Markus hat wieder sehr viel Eifer und Recherche reingesteckt. Lasst gerne ein Herzchen für den Markus da. Und ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.